Moin Moin, hier ist die Footballerei, NFL Freischnauze live.
Es ist Montagabend, 19 Uhr, gewohnte Footballerei-Zeit an diesem wirklich wunderschönen Montagabend. Hallo YouTube, hallo Twitch, hallo an alle Podcast-Hörer, wenn ihr euch heute unsere Ausgabe nicht live gebt. Vollstes Verständnis dafür, gefühlt der erste gute Tag seit, keine Ahnung, 8, 9 Monaten oder so. Ihr könnt uns ja auch nachhören, die jetzt allerdings live dabei sind. Ihr wisst das, wir machen das Ganze nicht nur für uns, sondern vor allem für euch und mit euch. Beteiligt euch gerne fleißig in den Kommentaren, weil heute, ihr werdet es dem Thumbnail entnommen haben, geht es um die 10 neuen Headcoaches in der NFL. Also fast ein Drittel aller NFL-Teams haben ihren Headcoach ausgetauscht und wir wollen die Männer heute mal ein bisschen vorstellen. Was haben sie bisher gerissen? Von wem haben sie gelernt? Was ist ihre Philosophie? Was ist mit ihnen jetzt eigentlich und ihrem neuen Team drin? Darum soll es heute gehen und dabei habe ich heute die geballte Kompetenz aus Berlin. Zwei gebürtige Berliner sind dabei. Zum einen Schuan, Coach Schuan. Moin Schuan.
Moin Moin. Aus Berlin. Ich sitze aber in Hildesheim.
Berlin, Hildesheim, Hauptsache Italien. Das ist uns ganz egal. Hauptsache du bist dabei. Und Remo ist auch wieder dabei. Moin Remo.
Moin. Ich muss eine Sache gleich mal sagen. Du hast Verständnis für mich live gucken. Ich habe gar kein Verständnis für mich live gucken.
Also gut.
Muss einmal das gleich vorweg auch gleich mal raus. Von mir absolut kein Verständnis.
Haben wir das auch geklärt. Wie war dein Urlaub, Remo?
Gut. Schön, hab leider Corona mitgebracht, hat sich jetzt aber auch schon wieder erledigt, wenn man dem Test trauen kann. Von daher alles okay soweit.
Okay, gute Besserung an dieser Stelle. Weiterhin auch an dich, Schuan, weil du hast uns gerade erzählt, du bist am Knie verletzt.
Ja, ich hatte Trainingslager am Wochenende, unser letztes Camp mit den Berlin Adlern und hab mir mein schon lädiertes Knie nochmal wehgetan, aber ich denke mal so als alter Football-Veteran, altes Schlachtschiff, da passiert sowas und ich hoffe, das ist jetzt beleidigt. Ich hoffe, die kann dann irgendwann mal wieder anständig laufen.
Vielleicht könnten wir ein kleines Oh oder so in den Chat bekommen für euch beide. Ja. Das wird auf jeden Fall, denke ich mal, der Besserung gut tun. Schuan, nutzt doch nochmal die Gelegenheit. In nicht mal mehr 3 Wochen knallt die GFL wieder los mit den Berlin Adlern und dir als Headcoach zurück in der ersten Bundesliga. Was können die Berliner und die deutschen Footballfans denn von deiner Truppe dieses Jahr erwarten?
Ja, auf jeden Fall werden wir gut vorbereitet sein. Wir haben eine tolle Mannschaft zusammen und höchst motivierte Jungs. Es macht tierisch Spaß, mit den Jungs zu arbeiten. Da haben wir also wirklich alle, der Coaching-Staff und alle, super Arbeit gemacht und alle like-minded Spieler aus der Gegend da zusammengetrommelt. Und ja, wir schauen mal, wie weit wir kommen. Aber auf jeden Fall bereiten wir uns ernsthaft vor und sind sicherlich für eine Überraschung gut, denke ich. Aber die alten Platzhirsche der GFL 1, die sind natürlich auch alle nicht auf den Kopf gefallen. Die wissen, was kommt und das wird auf alle Fälle spaßig, weil man kennt sich ja auch und man kennt sich seit langer, langer Zeit, die Trainer untereinander und die Spieler. Und ich glaube, das wird ein cooles, cooles Jahr, besonders nach dieser Durststrecke der letzten Jahre hier, wird das sicherlich für alle Fans und alle Beteiligten ein ganz cooles Jahr. Und wir haben gleich den Opening, das Derby gegen die Berlin Rebels, Silver und Black gegen Yellow und Black. Und das war schon immer aufregend und schön und wird auch jetzt am 22. Mai bei den Rebels im Mommsen-Stadion sicherlich ein cooler Auftakt für 2022 und die GFL 1, also für uns in Berlin.
Also, wenn ihr danach dürstet, wieder Live-Football zu schauen und in der Nähe von Berlin wohnt oder wo auch immer in Deutschland, nutzt die Chance und schaut euch die GFL an. Die ELF geht auch bald wieder los am 4. Juni, also die Zeit ohne Live-Football ist glücklicherweise bald um. Remo, du warst länger im Urlaub, du wurdest schon doll vermisst, eigentlich in jeder Montagssendung, in der ich auch dabei war, fehlte vielen dein eigentlich montägliches Highlight. Da ist natürlich die Frage, hast du dich ein bisschen gehen lassen jetzt in den USA, untenrum?
Untenrum? Nee, natürlich nicht. Also, ihr wisst, in den USA werden die Trends gemacht und ein Trend vergeht aber nicht. Muss man auch ganz klar sagen, an der Stelle schon mal schöne Grüße von unserem Lieblingssponsor, aller Lieblingssponsor Manscaped. Ihr seht es eingeblendet mit dem Code Footballerei20, kriegt ihr auf manscaped.com nämlich 20% Rabatt und Free Shipping, ja, auf alle Produkte. Also entweder nur den Lawnmower oder gleich das ganze Paket, ihr kriegt auf alles 20% und Free Shipping. Und wie gesagt, in den USA, manche Trends werden da geboren und manche Trends sind aber auch da, um zu bleiben. Und so ist das auch mit den, naja, sagen wir mal, zumindest ein bisschen begärtnerten Landschaften südlich des Äquators, ja. Das bleibt. Also niemand will da mehr Unkraut wuchern sehen. Das ist im Garten, der jetzt auch, Garten oder Balkon, der jetzt ja in der Jahreszeit auch gemacht werden soll, genauso wie bei sich selbst. Man sollte auch da mal ein bisschen Unkraut jäten. Und das nicht nur, weil jetzt Sommer ist, aber spätestens jetzt. Wir wissen alle, im Winter hier und da sieht der Balkon, der Garten und auch unterhalb der Gürtellinie sieht es manchmal halt aus wie Kraut und Rüben. Aber spätestens, wenn die Sonne rauskommt, wenn die kurzen Hosen kommen, dann tut euch selbst den Gefallen, wenn es wärmer wird. Dann macht da unten mal ein bisschen reiner in der Stube. Dann ist es alles angenehmer. Erstens sieht es besser aus. Zweitens, was auch wichtig ist, wenn es jetzt wärmer wird, man schwitzt nicht so. Und drittens, falls man, weil manchmal kann man es aber einfach auch nicht verändern, manchmal schwitzt man halt ein bisschen. Dafür gibt es dann das Performance-Paket, da habt ihr nämlich atmungsaktive Unterwäsche und mein neues Lieblingsprodukt Intim-Deo, weil ihr wisst, wenn ihr im Büro sitzt, sind 25 Grad, du, da kannst du so viel gärtnern, wie du willst, lieber nochmal eine Team-Deo ran. Also, Performance-Paket hat alles mit drin, was er braucht, wirklich. Unter anderem auch eine Kulturbeutel, jetzt neu. Guckt euch mal an, ansonsten, ihr kennt das Lawnmower, auch unter Wasser. Ihr könnt sogar, wenn ihr baden geht, mal Badeurlaub an See. Ich weiß nicht, ob es legal ist überhaupt, aber er funktioniert auch unter Wasser, ja. Und dann habt ihr die Stoppel nicht zu Hause, könnt ihr die gleich im See lassen auch. Wie gesagt, ohne Gewehr, weiß nicht, ob das legal ist, ob Intimhaare im öffentlichen Badeseen, ob das ein Problem werden könnte, aber nur ein kleiner Anreiz, aber erkundigt euch vorher nochmal bei der örtlichen Polizei. Also Footballerei 20 ist der Code für manscaped.com, 20% und Free Shipping.
Du bist ja kaum zu stoppen, Remo. Herrlich. Das hat uns gefehlt. An dieser Stelle, schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Dann sehen wir uns am kommenden Montag wieder. Nein. Sehr gut. Aber ich wäre dafür, dass du auch im Gesicht nochmal ein bisschen
die Rasur ansetzt. Ja, da muss ich auch
dringend mal ran. Das ist doch sehr, sehr volles Haar mittlerweile im Gesicht. Das kann auch nicht schön sein bei diesen Temperaturen jetzt.
Nee, das stimmt. Ich habe mich eben fairerweise jetzt in der letzten Woche mit Corona habe ich mich auch ein bisschen gehen lassen. Da muss insgesamt muss da nochmal ran. Muss auch nochmal hier und da die Hecke getrimmt werden.
Lasst uns einsteigen in unser ursprüngliches Thema. Umso cooler, dass du heute dabei bist, Schuan, als echter Coach, auch als ehemaliger NFL-Europe-Coach. Und deswegen würde ich auch gleich mit der Franchise, also eigentlich mit der geilsten Franchise der NFL anfangen und mit der Franchise, die uns alle am meisten positiv überraschen wird, nämlich mit den Jacksonville Jaguars. Da ist Doug Peterson neuer Trainer. Ich stelle ihn euch einmal ganz kurz vor, staccatohaft 54, selber früher Quarterback gespielt, lange bei den Green Bay Packers Ersatzmann gewesen von Brett Favre, auch Ersatzmann gewesen von Dan Marino bei den Dolphins, ist dann in die NFL Europe gekommen, hat 1995 bei Ryan Fire gespielt, Coaching-Karriere eingeschlagen, lange unter Andy Reid gelernt, war Head Coach bei den Eagles, hat mit denen auch den Super Bowl gewonnen, hat ein Jahr Football-Pause gemacht und ist jetzt zurück in der NFL bei den Jaguars und wird auch die höchstwahrscheinlich zum Super Bowl führen. Die Frage ist, ob jetzt in der kommenden Saison oder in der übernächsten Saison. Frage 1, Schuan, kennst du Doug Peterson persönlich? Hast du den damals 1995 in der NFL Europe getroffen?
Habe ich nicht, weil ich war erst 99 in der NFL Europe als Coach. Von daher war er vor meiner Zeit in der Liga und da ganz interessant ist noch, der war auch schon in der World League of American Football 1992 bei den New York New Jersey Knights. Das war mir auch neu, habe ich nach ein bisschen Research rausgefunden. Also das war direkt da, als er bei den Dolphins als Quarterback angeheuert hat, haben die ihm im zweiten Jahr rübergeschickt oder allocated, wie man das genannt hat. Gut, rübergeschickt ist relativ bei einer Franchise aus New York, New Jersey, aber das war damals ja noch mit amerikanischen Teams. Und Doug Peterson habe ich leider nie persönlich kennengelernt, weiß aber, dass der Jeff Reinbold, ein Freund von mir, der Coach in Kanada im Moment ist, dass der damals bei Rheinfire war und der hat nur Gutes über ihn zu erzählen. Das war also ein ganz, ganz laid-back-Typ und ja, war ja auch bei College bei Northeast Louisiana. Das ist wohl Louisiana Monroe now, jetzt im Moment dann. Die haben sich umbenannt, war er als Quarterback und hat eine illustre Karriere, wie du sagst, war lange Backup, auch Dan Marino und Brett Favre. Also das ist jemand, der hat auch eine Credibility, aber persönlich kennengelernt leider nicht. Scheint ein, gilt als Players Coach, sehr, sehr beliebt bei den Spielern. Wir sagen mal, er connected mit den Spielern super. Was auch ganz für ihn auch spricht, ist, dass er keine Unterschiede innerhalb der Mannschaft macht. Also er gilt als jemand, der auch mit dem Backup-Holder oder Inactive-Holder sich beschäftigt. Und ja, und wegen der eigenen Spielerkarriere ist er eben extrem anerkannt innerhalb der Mannschaft. Und das wird Jacksonville gut tun. Wir kennen ja um das Drama Urban Meyer und das wird ein ganz neuer, frischer Wind sein. Ich glaube, dass der da wie die Faust aufs Auge passt bei Jacksonville und jemand sein wird, der da auf alle Fälle so ein bisschen mehr Entspanntheit reinbringt und auch so ein bisschen Menschlichkeit, weil Urban Meyer war ja wohl irgendwie ja eher so ein Zombie in der Hinsicht. Aber gut, das muss man sehen. Aber leider, wie du sagst, Kutsche, wie du mich gefragt hast, nie kennengelernt, leider. Ich kenne nicht alle.
Aber das beruhigt mich, das, was du jetzt so ausführst, das klingt nach der Perfect Season. Nichts anderes erwarte ich eigentlich auch. Remo, meinst du, so gemessen an dem Hintergrund von Doug Peterson selbst gespielt, offensive-minded, dass der im zweiten Jahr Trevor Lawrence nochmal richtig fulminant weiterentwickelt?
Nochmal. Also Urban Meyer hat ja schon super Ansätze geleistet in der Entwicklung für Trevor Lawrence. Aber nee, also ich glaube, schlechter kann es ja nicht werden in Jacksonville. Das ist schon mal das Erste, aber da ist tatsächlich, hätten sie einstellen können, wen sie wollen. Schlechter hätte es nicht werden können. Ich bin da noch nicht so völlig überzeugt. Ich war nach dem Super Bowl-Sieg der Eagles insgesamt nicht davon überzeugt, ob das jetzt die Hauptcredit an Doug Peterson gehen sollte oder war es doch Frank Reich oder wer hat nun das Team geformt am Schluss? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass Doug Peterson außer in seiner Meistersaison jetzt kein überaus erfolgreicher oder über die Durchschnitts erfolgreicher Coach war und auch die letzten Jahre bei den Eagles waren eher Mittelmaß. Aber ja, er ist eine Veränderung zu Urban Meyer und er hat zumindest die besten Saisons von Carson Wentz war er Head Coach. Von daher sollte er doch, und er hat Carson Wentz zumindest, also als er in die Liga kam, war Carson Wentz, sah ja erstmal aus wie ein Nummer 1 Quarterback und ich glaube schon, dass Doug Peterson da seinen Anteil dran hat und von daher kann es für Trevor Lawrence erstmal nicht schlecht sein.
Mike Matthias fragt bei YouTube, ob es bei uns eigentlich auch wieder ein ELF-Talk bald geben wird. Ja, wir arbeiten da gerade an einem Format. Habt bitte noch ein bisschen Geduld, aber wir haben auf jeden Fall vor, auch die ELF wieder zum Thema zu machen. Schuan, wenn man sich die Koordinatoren, die neuen, bei den Jaguars anguckt, da hat man zum einen auf der Defensivseite Mike Caldwell. Der hat vorher als Inside-Linebacker-Coach bei den Buccaneers gearbeitet, den Super Bowl gewonnen. Und auf der offensiven Seite Press Taylor. Beide haben noch nie vorher als Koordinatoren gearbeitet. Wie beurteilst du das? Man hat mit Doug Peterson einen erfahrenen Headcoach, aber zwei Koordinatoren, die bisher noch nicht als Koordinatoren gearbeitet haben. Ist das per se ein Nachteil, weil ihnen die Erfahrung fehlt oder ist das per se sogar vielleicht ein Vorteil, weil sie unbeleckt in Anführungszeichen an ihre neue Arbeit gehen?
Ich glaube, das ist nichts Ungewöhnliches in der NFL. Also irgendwann muss ein neuer ran, die neue Generation ran. Und das ist bei Jacksonville sicherlich so, dass der Offense-Coordinator sicherlich den Titel hat. Aber Doug Peterson gilt als der, der das dann auch schmeißen wird im Angriff. Und wenn du durch die Schule Buccaneers, Bruce Arians gegangen bist, Todd Bowles, dann wirst du auch ein guter Coach sein in der Defense und wirst dann dir sicherlich hoffentlich abgeschaut haben, wie man es richtig macht. Ich sehe das überhaupt nicht negativ. Im Gegenteil, frisches Blut ist immer gut. Peterson wird einen guten Coaching-Staff zusammenpacken, auch erfahrene. Du findest sehr oft erfahrene Leute auf einfach nur auf Positionsgruppen bezogen und nicht als Koordinatoren, die dann natürlich auch ihr Wissen weitergeben. Ich habe jetzt nicht den Überblick über den kompletten Coaching-Staff der Jaguars, aber du findest in anderen Coaching-Staffs auch ehemalige Head-Coaches in der NFL, die dann nur die O-Line machen oder so. Das ist ganz normal, dass du dann natürlich an diesem Wust an Erfahrung partizipierst und so die jungen Koordinatoren, die werden schon auf Herz und Niere getestet durch die Interviews. Und nochmal, ich glaube, im Angriff ist das eine Doug Peterson-Show. Ich ziehe auch immer gerne Parallelen, um nochmal auf Remus Einwände einzugehen. Doug Peterson hat meines Wissens ja auch Chip Kelly damals bei den Eagles sozusagen replaced. Und das war ja auch nicht so ein einfacher Kumpan. Das war ja auch jemand, der nicht dafür bekannt ist, dass er ein Player-Coach ist, dass er jemand ist, der deine People-Skills waren sehr, sehr fraglich. Und wenn man da Parallelen zieht, dann kann man natürlich hoffen, als Jaguars-Fan, dass dann natürlich die Impulse, die genau dieselben sein werden. Und das mündete in Philadelphia immerhin mit einem Super Bowl-Titel. Also von daher kann man da nur positiv schauen. Und wenn man diese Parallele zieht, dann ist das sehr, sehr ähnlich zu dem, was er jetzt übernimmt, welches Legacy und welches Team er da jetzt übernimmt. Selbe nicht funktionierende Headcoach-Position, obwohl Chip Kelly sehr, sehr viel erfolgreicher war.
Aber ich glaube, was ein Unterschied auf jeden Fall ist, ist die Voraussetzung des Kaders, weil ja, Trevor Lawrence, aber auch der hat letztes Jahr nicht zeigen können, wobei man den Jaguars insgesamt, glaube ich, irgendwie einen Pass geben muss mit diesem Coaching-Wirrwarr, der da letztes Jahr war. Aber insgesamt ist das, also ich sehe zumindest noch keinen Super Bowl-Kader, auch nicht mit Doug Peterson als Coach. Sorry, Kutsche.
ist okay, Remo, ist okay.
Es ist ein Prozess, es ist ein langer Prozess. Ja, das wird natürlich im ersten Jahr nicht funktionieren, aber ich glaube, Trevor Lawrence wird auf alle Fälle davon partizipieren, dass sein Headcoach jahrelang in der NFL war und als selber auch die Position gespielt hat. Das macht im Football viel aus, wenn der, mit dem du direkt zu tun hast, auch weiß, wie es aussieht, wenn da 350 Pfund schwere Jungs auf dich zurennen. Das ist immer einfach, drüber zu reden, wenn man es selber nie machen musste. Und Doug Peterson hat genug eingesteckt mit gebrochenen Rippen und da gibt es ja einige Verletzungen, die der Mann in seiner Vita hat.
Gut, also halten wir fest, die Jaguars werden höchstwahrscheinlich zumindest mal 4 Siege einfahren, vielleicht mit viel Glück, aber der Super Bowl, also da können wir fast nichts aufhalten. An dieser Stelle, ich habe es vergessen, ein Sham auf euch alle. Auch hier gegenüber gibt es quasi auch wieder richtig Konzerte, richtig Leben. Dua Lipa ist heute da, falls falls ich von einem von euch ein Autogramm holen soll, sagt mir Bescheid. Danke an König.
Die Sendung heute?
Sie wollte später noch kommen.
Kannst mal ein Foto machen.
Remo, lass uns als nächstes über Mike McDaniel sprechen, den neuen Headcoach der Miami Dolphins. Vielleicht kannst du da uns ja ein bisschen gleich was drüber erzählen. Der ist 39, entstammt quasi der Shanahan-Familie, hat schon unter Papa Shanahan, unter Mike Shanahan bei den Broncos gearbeitet. Jetzt die letzten Jahre war er Run-Game-Koordinator und OC bei den 49ers, gilt auch als Offensive-Minded, hat zweimal den Super Bowl verloren, einmal als Teil der Coaching-Crew bei den Falcons, einmal als Coaching-Crew bei den 49ers. Ist das der nächstlogische, konsequente Schritt, dass er jetzt aus dem Schatten auf die ganz große Headcoaching-Bühne tritt? Remo, hat er überragende Arbeit bei den 49ers geleistet?
Ja, also ich bin da ein bisschen befangen vielleicht, muss man auch vorweg sagen. Aber wie Schuan auch gesagt hat, dieses junge Blut, was es jetzt auch in der NFL immer öfter gibt, also Mike McDaniel selbst hat jetzt letzte Saison war seine erste Saison als Coordinator. Davor war fürs Run-Game zuständig, als Run-Game-Coordinator, aber hat keine Plays gecallt. Von daher kann das relativ schnell gehen. Und weil Sean McVay war meines Wissens, hatte gar keinen Coordinator-Job, bevor er Head Coach war. Also es geht manchmal, wenn irgendwie Talent erkannt wird, kann es sehr schnell gehen in der NFL. Der Werdegang von Mike McDaniel ist sehr, sehr stark verknüpft mit dem von Kyle Shanahan oder insgesamt den Shanahans. Also du hast ja gesagt, hat angefangen als Intern, also als Praktikant bei Mike Shanahan bei den Broncos und ist dann über ein paar Stationen dann zu den Redskins auch gekommen. wo ja auch Kyle Shanahan im Coaching-Staff war, zusammen mit Sean McVay und mit LaFleur. Und ist dann eigentlich die Station quasi mitgegangen mit Kyle Shanahan.
Und ganz kurz, Remo, an dieser Stelle vielleicht nochmal ein Programmtipp. Ja. Remo und ich haben einen NFL-Boulevard vor ein paar Wochen produziert, nämlich über die Familie Shanahan, über Mike Shanahan und Kyle Shanahan. Falls ihr den noch nicht gehört habt, falls euch das interessiert, so eine Football-Dynastie-Familie findet ihr in der Playlist beim Podcast-Dealer eures Vertrauens. So, entschuldige, Remo, wollte ich noch kurz loswerden.
Nein, wichtiger Einwand. Nee, aber hat stetig immer die Schritte gemacht, quasi, war immer Offensive Assistant, mehr oder weniger, dann mal Wide Receiver Coach, dann Run Game Coordinator, auch nicht allzu lang, 3 Jahre, 1 Jahr Offensive Coordinator und jetzt Head Coach. Ist ein bisschen, ja, ist nicht ein Typ wie Doug Peterson, er hat nie selbst gespielt auf der großen Bühne, ich glaube High School war das Höchste, was der Mann gespielt hat und ist auch von der Statur jetzt, ich wüsste nicht, wo ich ihn hinstellen würde auf dem Footballfeld, aber ist irgendwie so ein Nerd.
Sieht ja auch ein bisschen nerdig aus, ne?
Ja, genau. Aber ich finde ihn zum Beispiel extrem lustig, glaube auch mit seiner Art kommt er ganz gut an, kam er zumindest bei den 49ers, weiß, dass er da auch sehr beliebt war und ich finde es sehr, sehr schade, dass er weg ist. Hat ja auch gleich ein paar Spieler geholt, auch von den 49ers. Ich glaube, die hätten jetzt auch nicht gesagt, ja, geil, wir gehen zu den Dolphins, wenn sie gesagt haben, um Gottes Willen, zu dem Vogel. Also von daher glaube ich, dass er mit den Spielern gut klarkommt. Glaube, dass der von seinen Spielzügen, die er da aufmalt, extrem kreativ sein kann. Und bin sehr gespannt, wie die Dolphins das machen, vor allem wie sie das oder wie es dann für Tua läuft. Ich glaube nämlich, dass Mike McDaniel für Tua sehr, sehr gut sein kann, weil eine Tua hat eine große Schwäche, glaube ich, das ist der Deep Ball. Und wenn das Spiel der 49ers in den letzten Jahren ein Indikator sein kann, dann braucht Mike McDaniel vielleicht gar nicht unbedingt einen Quarterback, der einen Deep Ball werfen kann.
Tua, gutes Stichwort, Schuan. Ich habe mal nachgeschaut, der neue Quarterback-Coach der Dolphins, auch den kennt man, ist Daryl Bevel. Der war schon mal Headcoach der Lions, zuletzt Interim-Headcoach der Jaguars. Frage 1 an dich, ist das einer, der in deinen Augen Tua weiterentwickeln kann? Und Frage 2, ist Mike McDaniel so im großen Allgemeinkontext derjenige, der Tua zum Weitwerfen bringen kann, jetzt wo er Tyreek Hill hat?
Daryl Bevel war ja, glaube ich, auch bei den Seahawks mal. Ich glaube, der ist sicherlich eine Koryphäe im Angriff. Aber wir müssen, glaube ich, mehr über Mike McDaniel reden, weil diese Offense ist ja auch sicherlich, er ist sicherlich jemand, der sich da wieder heavy involvieren wird, hat sich aber einen sehr erfahrenen Mann dazugeholt. Aber ich muss mal jetzt hier nochmal kurz eingrätschen, Remo. Mike McDaniel hat College Football gespielt bei Yale University. Hat da auch einen Geschichtsabschluss bei Yale, also er ist sehr, sehr nerdy aus der Hinsicht, war ein Wide Receiver, natürlich nicht NFL-Maß, der ist ja 1,78, 82 Kilo schwer, der ist natürlich körperlich kein NFL-Athlet, aber der hat sehr wohl, und wenn du dich mit dem beschäftigst, ich habe mich mit dem ein bisschen beschäftigt, weil der so ein Exot ist und auch eine Überraschungs-Hiring war von den Dolphins. Und da bin ich mal ein bisschen, habe mich damit beschäftigt. Wenn du dir Bilder anschaust von ihm aus seiner College-Zeit, der Typ sah überhaupt nicht aus, wie er jetzt aussieht. Der hatte große Ohrringe, war rebellisch, sah sogar richtig gut aus. Das war ein gut aussehender Kerl, der sicherlich die Mädels auch verrückt gemacht hat. Schaut euch mal alte Bilder an, dann werdet ihr ein Auge kriegen, den erkennst du gar nicht wieder. Und die Story von Mike McDaniel ist eben auch so geil, weil du darfst doch nicht vergessen, der war nicht nur ein Intern, sondern der fing ja, ist ja aus Colorado, der fing als Ballboy bei Mike Shanahan an. Also der wurde mal da gab es ein Video-Intern bei den Broncos. Der hat ihn dann mit dem Shanahan zusammengebracht. Da fing er an als Ballboy. Also der war jemand, der, das ist ja die irre Geschichte bei dem, vom Ballboy an der Seitenlinie zum Headcoach in der Liga. Das ist ja eine ganz, ganz geile Story. Und von da aus hat er dann einen Intern-Job, einen Praktikanten-Job angeboten bekommen, als Ballboy dann von Mike Shanahan. Und Mike Shanahan ist eine ganz zentrale Figur in dem ganzen Geflecht. Kyle Shanahan ist ja vom Alter her gar nicht so weit weg von ihm. Das ist dann eher so Bruder-Bruder-mäßig. Aber Mike Shanahan war so ein Vaterersatz für ihn. Und genau aus diesem Tree, diesem Coaching-Tree, wie wir immer sagen, da fallen auch noch andere drunter, weil er war auch dann mal kurz in der UFL bei den Sacramento Mountain Tigers. Und da ist ganz interessant, dass ein Dennis Green da der Head Coach war. Und Dennis Green hat jahrelang mit Mike Shanahan gearbeitet. Also ihr seht, das ist dieser Shanahan-Tree. Und aus diesem, in diesem Tree hat er sich bewegt die Jahre. Er war mit 22, hatte er diesen Intern-Job bekommen. Also mit 22 kriegst du einen Praktikantenjob in der NFL. Also der hat so früh angefangen in der NFL und ist dann eben bei den Redskins, wie du gut gesagt hast, war er eben einer von diesen, diese Wild Bunch, diese McVays, LaFleur, Kyle Shanahan. Und er war eben auch in diesem legendären Coaching-Staff bei den Washington Redskins damals noch, der aber eigentlich nichts gewonnen hat. Die waren so talentiert im Coaching-Staff, aber haben nicht wirklich was gewonnen. Mike Shanahan war der Oberdaddy da und war sozusagen der Head Coach und die waren alle die Assistants. Also ist schon eine coole Story. War jahrelang, wie du sagst, Wide Receiver Coach etc. Und dann hat er natürlich, der hat schon einen Preis bezahlt, aber er war eben tierisch jung schon involviert und hat natürlich sozusagen das in die Wiege gelegt bekommen. Aber nochmal, der Typ war ein Rebell, der war so ein Skater-Typ. Ich habe mal so einen Bericht über ihn gesehen, der nie auf niemanden gehört hat, der Troublemaker war. Dann hat er in der Highschool ganz gute Noten gehabt und diese ganzen Notensachen fielen ihm leicht, weil er ist ja ein Nerd. Und dann ist er nach Yale und der Rest ist Geschichte. Ja, aber er war sehr wohl Footballspieler, aber natürlich auf Ivy League Level, nichts Ernsthaftes. Und ist mittlerweile 17 Jahre hat er Coaching hinter sich gebracht. Ja, er gilt eben als sehr smart, innovativ, sehr authentisch in seiner Art, auch witzig. Wenn ihr mal Interviews euch anschaut, ist der eben auch ein witziger Kandidat. Ja, also das ist schon eine ganz coole Geschichte.
Super Geschichte. Vom Ballboy zum Head Coach und das in 17 Jahren, das ist auf jeden Fall mal eine Karriere. Ich würde noch über einen aus dem Coaching-Staff sprechen wollen und das ist Wes Welker. Den kennen wahrscheinlich einige von euch noch tatsächlich als Aktiven, hat auch lange bei den Patriots gespielt, war Receiver-Coach bei den 49ers und den hat McDaniel jetzt auch mitgenommen. Schuan, nochmal die Frage an dich. Wie schwer ist der Sprung als wirklich guter Wide Receiver und dann zum guten Wide Receiver Coach. Also Max von Garnier hat diesen Sprung ja auch geschafft. Warum sollte es Wes Welker dann nicht schaffen, oder?
Ja, es ist gute Karriere haben als Spieler bedeutet nicht immer gleich, dass du dann sozusagen auch ein guter Coach wirst. Du musst es eben die Informationen transportieren können zu den Spielern. Du musst analytisch denken können und meistens hast du sehr gute Footballspieler, denen es in die Wiege fällt. Der liebe Gott hat sie ihnen gegeben und die verzweifeln dann manchmal daran, dass die weniger talentierten Jungs um sie herum eben das nicht umsetzen können, was sie im Schlaf konnten. Also das ist nicht immer dasselbe. Aber Wes Welker ist natürlich hat so viel Credibility in der Liga als Outstanding Receiver bei Patriots über lange Jahre hinaus, dass der natürlich erstmal von der Akzeptanz keine Probleme haben wird. Aber ob er es dann umsetzen kann und teachen kann, das ist schwer.
Ich soll dich lieb grüßen von Flo. Remo, bitte beim Tippen muten.
Beim Tippen, ja, alles klar.
Mach ich. Guck mal, jetzt haben wir ihn aus dem Konzept gebracht, Flo. Jetzt weiß er gar nicht mehr, was er sagen wollte.
Nee, aber zu Wes Welker noch kurz, weil der Mann hat, glaube ich, auch einiges dazu beigetragen zur Spielweise von den 49ers, weil der hat schon damals auch quasi so gespielt. Er war auch einer, der die kurzen Bälle gefangen hat und dann Yards after Catch gemacht hat. Und das ist eigentlich das ganze Game des Wide Receiving Corps der 49ers gewesen in den letzten Jahren. Daher bin ich da auch ein bisschen skeptisch, ob die das alles so weiterführen können. Und glaube, dass das interessant sein kann auf der anderen Seite für die Dolphins natürlich, weil, wie gesagt, auch wenn sie jetzt Tyreek haben, Tua hat nicht den stärksten Arm. Und ich glaube, dass Tyreek halt andere Routen laufen wird, als er das bei den Chiefs gemacht hat. Ich glaube nicht, dass sie ihm da zweimal wackeln und dann ab dafür, weil nach 3 Sekunden ist Tyreek so weit weg, da kommt Tua nicht hin. Ich glaube eher, dass sie Tyreek Hill ein bisschen einsetzen werden, wie, nicht genau wie Debo, aber zumindest im Receiving Game ähnlich zu Debo, indem sie ihn kurz schicken und ein bisschen vorblocken lassen und ihm einfach versuchen, ein bisschen freien Raum einfach zu geben. Und wenn der ein bisschen Platz vor sich hat, dann tanzt der einen auch nochmal auf der Münze aus. Und wenn er dann frei ist, dann ab dafür. Ich glaube, dass das eher in die Richtung gehen wird und bin da sehr gespannt, was die sich einfallen lassen zusammen.
Ich hatte es eben eigentlich schon mit euch vor, dann hat mich irgendwie Dua Lipa aus dem Konzept gebracht. Lasst uns doch mal nach jedem Headcoach, den wir abgeschlossen haben, in Anführungszeichen, gebt doch mal eure Einschätzung, ob es mit den neuen Headcoaches eher bergauf oder noch weiter bergab geht. Also angefangen bei Doug Peterson, Juan Remo. Werden sie erfolgreicher sein als im Vergleich zur letzten Saison, die Jaguars?
Ja, ich weiß nicht, ob das dann unbedingt ein großer Erfolg ist, aber wenn es schlechter wird als letztes Jahr, dann hätten sie ein ganz großes Problem. Also von daher, bei den Jaguars kann es ja nur nach oben gehen.
Ich glaube auch, dass es besser wird. Und du wirst merklich sehen, dass da auch das Potenzial so ein bisschen ausgespielt wird. Und die Defense war ja auch ansatzweise, haben die mir manchmal ganz gut gefallen. Ich glaube, da ist viel Platz nach oben und Peterson kann das hinkriegen. Also du hast jetzt, also noch schlechter geht's ja kaum noch, auch von der Stimmung im Team. Und von daher, ich glaube, das merkt man. Wenn die dann auch Spaß aneinander haben und als Team agieren, dann werden die auch erfolgreicher spielen.
Mike McDaniel, selbe Frage bei den Dolphins. Schuhan, du vielleicht zuerst?
Ah, das ist ein toughes Erbe. Brian Flores war ein guter Coach, ein harter Hund. Und das ist jetzt was ganz anderes. Also Mike McDaniel ist jetzt sicherlich jemand, der, nochmal, ich habe ja gesagt, das ist ein Exot und jemand, der sehr untypisch ist für einen Headcoach in der NFL. Was nicht wertend ist, das kann natürlich sich jetzt die neue Generation anbahnen, dass sie eben noch näher am Spieler sind von ihrer Art her, dass sie natürlich dieser alte, verknorkte Headcoach vielleicht gar nicht mehr angesagt ist. Wir wissen nicht, da ändern sich ja jedes Jahr die Vibes innerhalb der NFL. Aber ich glaube, das wird ihm schwerfallen, einen Brian Flores, der schon gute Arbeit geleistet hatte, da jetzt, also er sollte versuchen, denselben Level zu erhalten und sollte versuchen, schneller zu starten in der Saison. Und ich bin mir aber nicht sicher, ob man das gleich merken wird.
Remo?
Ja, bin ich bei Schuhan, weil Brian Flores einfach ein guter Coach war, muss man so sagen. Und ich habe auch nicht verstanden, dass sie ihn haben gehen lassen. Glaube aber trotzdem, dass Mike McDaniel ein super Coach sein kann. Auf jeden Fall ist er kreativ genug im Playcalling. Ich glaube auch, dass er ganz gut ankommt bei den Spielern. Deswegen würde ich sagen, allein auch durch die Verpflichtung von Tyreek, den hatten sie letztes Jahr nur auch nicht, dass da mehr drin sein sollte als letztes Jahr.
Ganz kurz, die Regie muss ich nochmal einschalten, leider. Remo, kann es sein, dass du dein Headset eingesteckt hast und auch als Mikro ausgewählt hast und nicht dein Mikro?
Ich hoffe nicht. Ich klicke das wieder. Nee, warte, ich checke das.
Gut, vielleicht kannst du dich ja beim Checken
muten. Weil man hört immer noch alles und man hört auch manchmal, wie es so raschelt und das sieht da aus, als wäre es das andere Mikro, aber...
Unangenehm, ja. Ist das unangenehm, das Remo.
Ja, ist unangenehm, dafür machen wir die Soundchecks vorab. Tut mir leid, aber haben wir im Soundcheck nicht rausgehört, den Fehler. Aber jetzt sollte es besser sein.
Gut, wir kommen von McDaniel zu McDaniels, und zwar Josh McDaniels, 46, neuer Headcoach der Raiders. Ich weiß, dass Schuhan ein kleines Fable für die Raiders hat. Ihr wisst das alle, war vorher lange Offensive Coordinator in New England, von Ole Bill gelernt, ein Dutzendfach oder ein halbes Dutzendfach den Super Bowl gewonnen. Fast wäre er Headcoach geworden 2018 bei den Colts. Auch eine schöne Geschichte, die Pressekonferenz war schon einberufen, aber wer kam nicht, der neue Headcoach. Nun nimmt er einen neuen Anlauf bei den Broncos, früher als Headcoach ist er schon mal gescheitert von 2009 bis 2010, nun also bei den Raiders. Er nimmt auch den ein oder anderen Assistant Coach aus New England mit nach Las Vegas, Schuhan. Wird das was?
Ja, auf jeden Fall macht er... Und Billy nicht sehr happy damit. Ja. Also der hat ja öffentlich gesagt, dass er sich freut für seine Jungs, wenn die dann weitergehen und sozusagen sich dann weiterentwickeln und auch selber Headcoaches werden. Aber er schätzt es überhaupt nicht, wenn sie versuchen, in seinen Worten, if they try to tear down the Patriots. Und das sagt er immer, wenn dann die Leute eigene Coaches mitnehmen oder ihm Coaches wegschnappen. der ist ja nun wirklich da leer, der Coaching-Staff beim Patriots, und er muss wieder bei Null anfangen. Und das hat er dem Josh McDaniels schon ziemlich übel genommen. Der aber machen muss, was er machen muss, weil, wie du schon richtig gesagt hast, für mich auch ein ganz komischer Vogel ist. Also bei den Broncos glorreich gescheitert, gut angefangen und dann richtig schwach beendet. Dann noch eine kurze Ehrenrunde bei den Rams in St. Louis, wieder zurück zu Papa Belichick, der sein Mentor ist. Und jetzt dann Indianapolis schon den Handschlag gemacht hat, dann wieder den Schwanz eingezogen hat. Also so ein bisschen ist das so einer, der der spielt hard to get. Keine Ahnung, was sein Problem ist. Aber der ist natürlich jemand, der auch Agenten dadurch verliert, als er dann zurückgetreten ist und von seinem Versprechen als Head Coach bei den Colts hat sein Agent die alles hingeschmissen, hat gesagt, mit dem kann ich nicht arbeiten. Also das scheint auch ein schwieriger Kerl zu sein. Kommt aus einer Coaches-Familie. Sein Vater Tom ist ein legendärer Highschool-Coach und das liegt ihm also im Blut. Gilt als einer der besten Offense-Koordinatoren. Das muss man ihm lassen. Das ist jemand, der wirklich auch ein wirklich guter Coach ist im Angriff. Und das kann funktionieren bei den Raiders. Der hat also super Free-Agent-Action gemacht, hat guten Coaching-Staff zusammengebaut. Wir wissen alle mit Adams, da hat er sich wirklich in der Offense wahnsinnig verstärkt, hat in der Defense gute Moves gemacht. Das kann was werden bei den Raiders. Ja, die haben ja auch mit Carr jetzt nicht einen der ganz schlechten Quarterbacks. Und wenn der unter ihm jetzt wirklich nochmal flourished und nochmal angreift mit mehr Waffen im Angriff, dann kann da was funktionieren bei den Raiders. Und nochmal, der Coaching-Staff ist merklich verstärkt worden durch eben auch Patriots-Leute. Und sie haben in der Offseason jetzt, in der Draft, fand ich, und in der Free Agency einiges getan, um da wirklich besser aufzutreten. Und wie gesagt, er hat eine lange Geschichte, aber die ist wirklich eng verbunden mit den Patriots. Und war ja nun für alle und uns alle sichtbar. Mehrfacher Super Bowl-Champ, lange mit Brady gearbeitet. Also eine viel bessere Vita kannst du nicht haben.
Remo, mit 46, ist er jetzt groß genug, um ohne Ole Bill Erfolg zu haben?
Naja, das ist eine gute Frage, weil immer wenn Josh McDaniels Erfolg hatte, war er bei den Patriots mit Belichick und mit Brady. Also das waren seine Stationen, das hatte er bisher immer zur Verfügung, außer in den letzten Jahren. Und da war die Patriots Offense jetzt nicht unbedingt ein Feuerwerk. Also ich habe es mir nicht so gerne angeguckt. Ich glaube, weniger haben sich das gerne angeguckt. Ich glaube, auch Patriots-Fans haben sich das nicht mehr gerne angeguckt. Ist ein bisschen, natürlich, man spielt mit den Karten, die einem gedealt werden. Aber du hast, wie im Kartenspiel auch, hast du bessere Karten auf der Hand, kannst du besser, oder ist die Erfolgschance viel höher. Dazu kommt, was mir auch bitter aufgestoßen ist, also diese Colts-Nummer ist ja übelster Kindergarten und tragisch. Also ich fand den als, ich hätte auch niemals mehr, würde ich für irgendeine Franchise das Sagen haben, würde ich den nicht einladen, um Headcoach in meinem Team zu werden, sage ich jetzt mal, nach der Nummer. Fand ich, ging nicht, war absolut daneben. Bin gespannt. Also für ihn ist es, glaube ich, extrem wichtig, sich jetzt sofort zu beweisen, weil er hat einen Kader bei den Raiders jetzt, der erfolgreich sein muss jetzt. Sie sind all in gegangen nochmal. Mit Devante Adams auch. Er hat einen Quarterback, mit dem man erfolgreich Football spielen kann. Das haben andere Coaches vor ihm auch gezeigt. Von daher müsste er jetzt den nächsten Schritt für die Raiders gehen und die Raiders zumindest mal einen Playoff-Sieg bescheren. Und weiß nicht, ob er der Richtige ist. Wie gesagt, also, für ihn, er hat einiges zu beweisen.
Das klingt mir, deswegen will ich nochmal nachfragen und euch gleichzeitig bitten, dann nochmal eure Einschätzung abzugeben, ob es mit dem neuen Headcoach bei den Raiders besser wird oder nicht. Ein bisschen negativ tatsächlich, weil ihr habt es ja angesprochen. Derek Carr, Devante Adams, Darren Waller, Josh Jacobs, also auf dem Papier sieht ja die Offense ganz gut aus, plus einem, so wie Schuren es sagt, Offensive Coordinator Guru, der seinen Job verstanden hat, 6-mal den Super Bowl mit den Patriots gewonnen hat. Ihr bleibt aber skeptisch, ihr beiden?
Ja, weil ich ihn vom Typ und von der ganzen Art nicht so richtig einschätzen kann. Und das, was man bisher mitgekriegt hat so von ihm, ist ja auch immer ein bisschen schwer. Bei den Patriots sind es ja alles nicht so richtige Charaktere. Die sind immer schwer einzuschätzen, solange sie bei den Patriots sind, finde ich. Also sowohl die Spieler als auch die Trainer, die dürfen ja nichts sagen. Ja, ich fand die Nummer mit den Colts schwierig und ja, wie Schuhan ja auch schon angesprochen hat, seine Zeit bei den Broncos war ja jetzt nicht von übermäßig viel Erfolg gesegnet. Von daher ist, glaube ich, mehr oder weniger seine letzte Chance ist zu viel, aber es ist auf jeden Fall, hat er was zu beweisen. Und wenn er da jetzt in Flammen aufgeht und mit wehenden Fahnen die Raiders untergehen, wenn sie nicht die Playoffs erreichen sollten, dann kann das, glaube ich, schneller vorbei sein, als viele von uns jetzt denken würden.
Na, was ich bedenklich fand, war, ich schaue mal wieder zurück auf die Zeit bei den Broncos, wie schnell er da auch an die Spieler geraten ist. Das wurde relativ schnell persönlich mit Jay Cutler damals, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, der ja dann nicht gespielt hat für ihn, weil er mit ihm nicht klarkam. Das war ja dann, da wurde dann auch ein Deal anvisiert. Ich glaube sogar mit dem Patriots, ich bin mir nicht sicher, aber auf jeden Fall war da relativ schnell klar, dass er auch öffentlich sagte, er kann mit Jay Cutler nicht. Also irgendwas war da mit seinem Quarterback. Dann gab es auch die größten Probleme, die es gab. Das ist viel Hörensagen, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber da gab es wohl auch Probleme mit einzelnen Spielern und seiner Ehefrau. Und das war alles auf einer Ebene, die sehr unprofessionell war. Und für einen Headcoach eigentlich auf diese Ebene darfst du dich gar nicht begeben. Das kann natürlich jetzt sein, dass man sagt, okay, das waren Kindheitstage, frühe Tage in seiner Karriere. Jetzt ist er reifer, jetzt hat er sich entwickelt. Wir gehen mal, hoffen wir, dass das so ist. Aber das war eben auch sehr schnell auf eine Ebene, wo die Spieler, vereinzelte Starspieler auch mit ihm überhaupt nicht konnten als Headcoach. Und das fand ich dann schon ein bisschen befremdend und ich hoffe, dass sich das geändert hat. Aber ich glaube, wenn er sich auf die Offense konzentriert und hoffentlich sehr starke Assistenzcoaches hat, die eben auch das Programm so ein bisschen tragen und ihm helfen, dann kann das sicherlich eine gute Sache werden. In Las Vegas.
Assistent-Coaches, das ist ein super Stichwort, weil darüber habe ich mich persönlich gefreut. Der Senior Defensive Assistant bei den Raiders ist Rob Ryan. Und wir erinnern uns alle noch, also wirklich liebend gern an die Ryan-Zwillinge. Rex war ja Head Coach unter anderem bei den Bills und sein Zwillingsbruder Rob war sein Assistent, ich glaube OC zu der Zeit. Also Rob Ryan ist tatsächlich in Las Vegas. Rex hat, ich habe das extra nochmal nachgeschaut, nach dem Posten als Headcoach bei den Buffalo Bills ist er in der NFL nicht mehr aufgetaucht. Aber ist das nicht schön, dass Rob Ryan auch wieder dabei ist? Ich mag die beiden einfach optisch. Ich finde, das sind super Zwillinge. Was haltet ihr von den Ryan-Brüdern?
Der perfekte Fit ist der Rob Ryan. Das ist ein Raider in and out. Der passt natürlich super. Es gibt ja so einen Spruch über die Ryan-Brüder. Es gibt keinen Blitz im Football, den die nicht gut finden. Also das sind wilde Typen und ich finde das gut, die verkörpern genau diesen Raider-Gedanken. Ob jetzt Josh McDaniels die handeln kann, das ist eine andere Sache, das muss man mal sehen.
War nicht Rob Ryan auch der Hauptcharakter bei dieser ganzen Headhunting-Untersuchung bei den Saints damals? In dem, wo auch Sean Payton ja gesperrt war, war nicht Rob Ryan derjenige, der quasi ausgelost hat, das Kopfgeld?
Das kann sein, Greg Williams war der DC, genau. Ja. Also das war, aber der war Teil vielleicht des Staffs. Ja. Aber die sind wilde Typen, muss man schon ganz ehrlich sagen. Und mal sehen.
Mich hat es sehr gefreut, auf jeden Fall.
Ich wollte dazu noch was sagen. Ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, aber kann es nicht bei den Raiders auch noch ein ganz anderes Problem auf die zukommen, jetzt wo der nächste Misthaufen nach John Gruden im letzten Jahr jetzt auch noch der Interimspräsident rausgeschmissen wurde und der wohl interne Probleme angeprangert hat, was den Owner im Umgang mit seinen Mitarbeitern und auch gerade Frauen angeht und sich da jetzt an die NFL gewendet hat und ja, das ist auch nochmal einen kleinen, ja, kann man sagen, Skandal zutage bringen könnte, der dafür sorgt, dass es vielleicht kein so ruhiges Jahr bei den Raiders wird.
Ja, das stimmt. War der Präsident, der 18 Jahre bei den Raiders war, der dann jetzt auch von heute auf morgen gefeuert wird. Ja, das kann natürlich noch ugly werden. Ja, und aber hey, das Vegas und die Raiders, was erwartest du?
Ja, bei den Vegas Raiders gibt's, glaube ich, wird es auch nie eine ruhige Saison geben. Das passt irgendwie nicht zusammen.
Hauptsache Mark Davis findet einen passenden Friseur auf dem Strip. Das wäre wichtig, finde ich, dass sein Topfschnitt auch weiterhin so gut aussieht. Lass uns mal bei der Patriots-Schule bleiben und zu den Giants rüber wechseln. Da ist Brian Dable neuer Head Coach. 47 ist auch einer, der bei Ole Bill gelernt hat. War die letzten vier Spielzeiten Offensive Coordinator bei den Bills. Hat also auch seinen großen Teil dazu beigetragen, dass diese Offense mit Josh Allen als Quarterback so explosiv war. Hat den Jungen zum Elite-Quarterback gemacht. Nun erstmals Head Coach. Ich meine, das war im Icing the Kicker-Podcast, dem letzten, Schuhan, da hast du dich sehr positiv darüber geäußert. Weil gleichzeitig ja auch mit Joe Schön, der ein weiterer Mann von den Bills mitkommt, der jetzt General Manager bei den Giants ist. Wie hast du da in den letzten Wochen und Monaten die Entwicklung wahrgenommen?
Brian Dable, der übrigens Kanadier ist, ganz witzig, ja, das ist also, der ist in Kanada geboren, der ist ja mit 24 Jahren dann bei den Patriots, hat er sozusagen seinen Einstand bekommen von Belichick, aber sein Mentorship, sein Tree, das sind ja noch ganz andere Namen wie Nick Saban und Eric Mangini. Das sind so die Coaches, die ihn geprägt haben. Nick Saban war seine zweite Station bei Michigan State, war damals mit Nick Saban Head Coach noch im College. Und da war er bei Michigan State 98, 99 als Graduate Assistant. Und diese Coaches haben ihn natürlich in seiner Karriere verfolgt und ihn eben auch geformt. Und der hat nach meinem Empfinden, Der war überfällig als jemand, der jetzt mal ran darf, weil der ist jetzt seit ewigen Zeiten Offense, seit 2009 ist der schon Offense Coordinator in der NFL gewesen, bei den Browns, Dolphins, Chiefs. In Alabama hat er die National Championship mit Nick Saban nochmal gewonnen, dann beim Bills wieder als OC und jetzt mündet das alles in dem Head Coaching Job bei den Giants. Also vom qualifizierten Sein ist, vom Status seines Wissensstandes und was er geleistet hat und den Preis, den er bezahlt hat in der NFL, war der junge Mann jetzt mal dran. Also das muss man ganz ehrlich sagen, höchst qualifiziert für diesen Job. Wir wissen alle um die Problematik, die im Hintergrund lief bei dem Anheuerungsprozess, wo die Giants nicht ganz korrekt waren. Aber grundsätzlich ist der natürlich sicherlich jemand, der alles mitbringt um die Giants. Und man merkt es auch schon bei der Draft. Man merkte, dass da auch ein roter Faden ist bei dem ganzen Gedankengang, die haben. Und ich bin da ganz, ganz optimistisch. Es steht und fällt natürlich bei den Giants alles mit der Quarterback-Frage. Und das ist eben so mein großes Fragezeichen. Ansonsten wird das aufwärts gehen. Da bin ich mir ganz sicher. Der Mann ist einfach zu qualifiziert und auch zu erfahren im Playcallen und im Offense-Managen, als dass der da scheitern wird. Der muss nur eben die Waffen kriegen. Und die größte, wichtigste Waffe in der NFL ist eben ein funktionierender Quarterback. Und Daniel Jones wird sicherlich seine letzte Chance kriegen. Aber ich glaube, das ist eine gute Chance, weil da unter diesem Coach kann er sich nochmal beweisen. Aber wie gesagt, der hat eben auch super Mentoren und da sind klingende Namen bei. Und Mangini und so eine Leute, die waren immer wieder, kamen die und haben ihn angeheuert, mitgenommen, haben ihn sozusagen, Mangini bei den Jets damals, dann wieder Belichick und so eine Sache. Und Saban dann spät noch vor ein paar Jahren bei Alabama 2017, also der war ja auf hoher, großer Bühne und das ist für mich sicherlich ein positiver Hiring-Prozess gewesen. Also der Kandidat war super.
Ja, genau. Ich glaube, der Prozess war weniger optimal, aber der Kandidat, muss man fairerweise sagen, Brian Dable, der einer der Leute, die sich, glaube ich, in diesem ganzen Prozess mit am meisten verdient haben, wenn man es so sagen will, auch wenn sich das irgendwie doof anhört. Aber der hat vor allem in den letzten Jahren ja auch bei den Bills eine Offense mitgeschaffen, die sensationell ist. Hat sicherlich auch großen Einfluss darauf gehabt, dass Josh Allen die Entwicklung genommen hat, die er genommen hat. Ich glaube, niemand konnte nach der Rookie-Saison von Josh Allen absehen, dass der so schnell ein Top 5 Quarterback in der NFL sein wird. Und da hat Brian Daboll sicherlich seinen Anteil dran. Auch alles, was die Giants diese Offseason gemacht haben, was mit dem neuen GM und Daboll da gelaufen ist beim Draft und auch in der Free Agency, sieht gut aus bislang. Also, dass sie Bradbury nicht oder gekickt haben, quasi einfach nicht mehr bezahlt haben, dass sie den haben umsonst gecuttet haben, war die einzige Entscheidung, die ich nicht verstanden habe. Alles andere hatte bisher Hand und Fuß. Und das war, weiß Gott, bei den Giants in den letzten Jahren nicht immer so. Und auch da war ja nicht ganz so krass wie bei Urban Meyer, aber ich glaube auch die Giants mit Joe Judge gab es einige Videos oder einige Sachen, die da rausgekommen sind. Ich glaube nicht, dass der allzu beliebt war bei den Spielern. Ich glaube, Brian Daboll wird da wesentlich beliebter sein und finde auch die Entscheidung richtig, Daniel Jones einfach nicht die 50-Year-Option zu geben, sondern zu sagen, hey, du spielst jetzt das vierte Jahr aus und dann gucken wir mal weiter. Dann fahren wir am Ende der Saison neu und dann, vielleicht werden die Karten einfach komplett neu gemischt. Ist ja ein Quarterback, den der Coach jetzt nicht mitbestimmt hat. Den hat er jetzt bekommen. Hat aufgrund vielleicht auch der Quarterback-Klasse dieses Jahr gesagt, wir versuchen es einfach nochmal mit Daniel Jones und gucken, was bei rauskommt. Und alles, wie gesagt, alles, was die Giants gemacht haben mit Brian Daboll als Mitentscheider, jetzt sage ich mal, macht, glaube ich, zumindest Giants-Fans Hoffnung auf die nächsten Jahre.
Es wird auf jeden Fall weniger geklatscht in New York. Jason Garrett ist ja nicht mehr da. Der ist auch, korrigiert mich gern. Ich habe es jetzt auch nicht nochmal extra recherchiert, aber der ist bisher auch nicht nochmal irgendwo untergekommen, oder? Jason Garrett ist noch zu haben. Das könnte ja dann nicht ganz so erfolgreiche Teams, können sie ihn ja dann als Feuerwehrmann holen. Dann geht er wieder los.
Vielleicht könnten wir ja, dann bräuchten wir nicht mehr die Soundmaschinen. Vielleicht könnten wir mal anfragen, dann könnte er ja mal
und dann setzen
zum Anfang
wir
der Sendung.
Ja, dann setzen wir ihn ja hin wie Schildkröte bei, wie heißt er? Bei Ditsche. Ja, genau. Ja, und dann,
wahrscheinlich nicht schlecht.
Und Jason ist heute auch da. Schön, Jason. Okay, abschließend ihr beiden zu den Giants. Da höre ich jetzt im Gegensatz zu den Raiders sehr viel Optimismus raus. Zumindest was den Headcoach angeht, richtig?
Ja, wirkt so. Ne? Wirkt so, als wenn er weiß, was er macht. Und das geht aufwärts. Und ich denke schon, dass das auf jeden Fall positive Impulse geben wird. Ich bin ganz optimistisch.
Sie haben auch, sind fair auch zu Daniel Jones. Also sie haben jetzt Evan Neal in der ersten Runde auch geholt. Daniel Jones hat ein Team, wobei ich immer noch nicht glaube, dass er die Lösung sein wird, aber wenn er es dieses Jahr nicht zeigen kann, dann ist auch berechtigterweise seine Zeit in New York vorbei. Und ich glaube, die Giants sind auf einem guten Weg in einer Division, die vielleicht offener ist, als man denkt.
Hauptsache, die Giants draften weiterhin so gut, dann können wir nämlich irgendein T-Shirt mit schön machen. Joe Schön, schön Tag oder irgendwas. Also der Name ist ja eigentlich prädestiniert dafür, dass wir daraus nochmal ein schönes T-Shirt machen. So, ich schlage vor, wir reden über die Minnesota Vikings jetzt. Kevin O'Connell ist da der neue Head Coach, ist ähnlich jung wie McDaniel bei den Dolphins, wird Ende des Monats erst 37. Hat auch eine aktive Karriere vorzuweisen, war nämlich Quarterback am San Diego State College, auch gedraftet worden in der NFL 2008 von den Patriots, hat aber sich nicht durchsetzen können, letztlich nur 6 Pässe geworfen, hat sich schnell hochgearbeitet mit Kirk Cousins, ganz wichtig, bei Washington schon zusammengearbeitet. Würde ich dich gleich nach fragen, Schuan, als OC und kommt als frischgebackener Super Bowl Champion, war nämlich OC zuletzt bei den Rams. Das sieht alles so ganz gut aus, Schuan, Super Bowl Champion, eine gute Offense gehabt bei den Rams, erkennt schon Kirk Cousins von früher und trotzdem, korrigiert mich gern, ist so die Stimmung rund um die Vikings, vor allem während des nicht ganz so gut gelaufenen Drafts, nicht mehr so positiv, oder siehst du das ganz anders?
Na gut, er ist natürlich, er hat lange selber gespielt, wie du sagtest, als Quarterback in der NFL. Ich kenne ihn noch als einen Jets-Quarterback. Der fiel mir sofort ein als jemand, der mir im grünen Trikot rumrannte. Der hat natürlich im Vergleich zu Dable eine ganz relativ überschaubare Vita als Coach. Also der ist noch gar nicht so lange dabei. 2015 als Quarterback-Coach bei den Browns angefangen. Also 2015 ist jetzt nicht rein von den Empfindungen her nicht so lange her. Und hat dann, also schnurstracks ist der hoch, hat sich hochgearbeitet, lange bei Washington gewesen, aber immer so QB-Coach, Passing-Game-Koordinator, das ist immer so ein bisschen das glorifizierte OC, noch nicht ganz da, aber kann dann irgendwann übernehmen und hat dann wirklich im Endeffekt seit 2019 erst als Offense-Coordinator fungiert, einmal in Washington und dann bei den Rams eben in 2021 und ist dann jetzt katapultiert worden auf eine Head-Coaching-Position, gilt aber als ein absolut smarter Typ. Der hatte auch bei seiner Draft den highest Wonderlic-Score von allen Teilnehmern. Das war, fand ich ganz witzig. Also der gilt als ultra smarter Spieler, hat durch diese aktive selbe Karriere, eigener Karriere als Quarterback natürlich guten Einblick gewonnen in die NFL. Der wird schon wissen, was er macht, ob er Headcoach-Material ist. Mit 36, jetzt bald 37 Jahren, ist auch noch immer noch sehr arg jung und noch gar nicht so lange, wie die Amerikaner sagen, removed von seiner aktiven Karriere. Also das wird sicherlich interessant und ich glaube, deswegen hält sich auch dieses Excitement in Minneapolis natürlich hält sich ja an Grenzen. Man muss abwarten. Ich denke mal, man gibt so einem Mann immer am besten den Benefit of the Doubt. Der ist erfahren als Spieler, der hat sehr ähnlich dem Doug Peterson. Peterson hat ja natürlich Credibility als Spieler in der Liga über mehrere und lange Jahre. Und außerdem ist er ein Sohn von einem echten FBI-Agenten. Also von daher muss man den, das habe ich noch ein paar Nuggets für euch rausgesucht. Also der muss man dann auch erstmal auch grundsätzlich vorsichtig sein, was man sagt öffentlich im Internet. Jungs, also seid vorsichtig.
Ja, super Typ, finde ich. Oder Remo?
Ich bin da völlig offen, bin da auch sehr gespannt, was er leisten kann mit dem Kader auch. Ich glaube, dass er auch den Vorteil hat, in der NFC zu spielen und auch in der NFC North, wo die Packers jetzt nicht unbedingt besser geworden sind in der Offseason und wir alle wissen um die Bears und Lions. Von daher glaube ich, dass das erstmal nicht verkehrt wird bei den Vikings mit dem Draft, ja. Nicht unbedingt das, was alle erwartet haben und vielleicht auch, was sich die Vikings selbst erhofft haben, aber auch das bleibt ja immer noch abzuwarten. Ne?
Wenn man sich den Coaching-Staff anguckt, fällt auf jeden Fall auf, dass Mike Patton Assistant Head Coach ist, den kennt man ja auch, der war unter anderem schon Head Coach in Cleveland und auch DC bei den Packers, also ein erfahrener Mann, der O'Connell da an die Seite gestellt wurde, aus Hilfe für O'Connell oder schon für Plan B, falls das alles nicht so gut läuft, Schuan, was meinst du? Da kann man ja auch viel reininterpretieren.
Da kann man absolut viel reininterpretieren, aber ich glaube, das schlägt in die Kerbe, die ich vorhin andeutete, dass sehr junge Trainer eben auch sich sehr oft erfahrene Leute mit ins Boot holen, die eben sozusagen auch bei dem Everyday-Business helfen. Und O'Connell ist sicherlich jemand, wenn er irgendwas aus seiner Karriere als aktiver Spieler mitgenommen hat, dann hat er hoffentlich über die Schulter geguckt von seinen Headcoaches, die er ja einige erlebt hat. Nochmal, der war bei den Jets, Lions, Dolphins, Chargers, Patriots, das sind natürlich alles Positionen, wo er eine Menge Coaches hatte, wo er was lernen konnte. Und wenn er das gemacht hat, dann einen Mike Patton hat, der Erfahrung hat über dieses langweilige Business, was ja auch Teil eines Headcoaches-Jobs ist, ist ja nicht immer nur mit Oakley-Brille an der Seitenlinie stehen und Calls machen, sondern du hast ja auch blöden Mist zu machen. Ich spreche da aus Erfahrung. Dann hast du natürlich den Rücken frei und dann kann der sich entwickeln. Nochmal, der ist ultra smart. Der ist ein sehr, sehr, sehr intelligenter junger Mann und mit Background NFL. Ich glaube mal, das ist, man will ihm eine echte Chance geben und ihn so ein bisschen auch von dem Everyday-Business so ein bisschen diese Last von den Schultern nehmen. Und dann holt man eben erfahrene Leute, die da reinspringen und sozusagen ihm da auch immer schön zur Seite stehen, wenn schwierige Entscheidungen zu fällen sind.
Ich glaube auch, dass er sich dann jetzt nicht unbedingt Sorgen machen muss. Ich glaube, er war ein heiß gehandelter Name. Und Mike Patton, ich weiß jetzt nicht, ob da irgendwem das Hörnchen schwillt, um es mit Daddys Worten zu sagen, wenn man den Namen hört. Aber ja, ich glaube, er hat bei den Vikings jetzt erstmal die Zeit, die er braucht. Ich glaube nicht, dass der ein Kandidat ist, der sofort auf dem heißen Stuhl sitzt und von dem jetzt erwartet wird, endlich den Super Bowl nach Minnesota zu holen. Ich glaube, da sind dann doch alle realistisch genug. Und ja, ich bin gespannt, wie der sich als Head Coach dann noch macht.
Kurze Antwort, bitte.
Genug Zeit hätte er gehabt, den Leuten über die Schulter zu gucken. Er hat insgesamt in seiner NFL-Karriere 6 Pässe geworfen. Von daher hat er die meiste Zeit hoffentlich damit verbracht, den Coach über die Schulter zu gucken.
Kurze Antwort, bitte. Der Trend mit O'Connell bei den Vikings geht nach oben oder nach unten?
Ich würde sagen, dass vom Rekord her wird das ähnlich aussehen. Ich glaube, da sind keine Riesensprünge zu erwarten. Ich glaube aber auch nicht, wie gesagt, dass der irgendwie ein Kandidat ist, der da völlig untergeht. Von daher würde ich sagen, bleibt.
Ich glaub, da sind einige empfindliche Löcher zu stopfen im Kader. Das wird eine Weile dauern. Das ist ein Prozess. Ich glaube, der braucht ein bisschen Zeit. Ich hoffe, alle Beteiligten in der Organisation wissen das. Also da muss er ein bisschen noch Flickzeug rausholen und ein paar Löcher stopfen. Wenn ihm das gelingt, dann kann man in ein paar Jahren sicherlich mit ihm rechnen als jemand, der, weil er auch noch sehr jung ist und ein Energy Guy ist, dass er da dann auch wirklich die Mannschaft dann so zusammenbaut, wie er sie sich vorstellt. Und dann können die sicherlich angreifen. Aber da sind eben doch ein paar blöde Löcher innerhalb des Kaders, die jetzt erstmal über die nächsten Jahre gelöscht oder gefüllt werden müssen.
Flo R. Hat übrigens bei YouTube geschrieben, Jason Garrett ist TV-Analyst in der USFL gerade anscheinend. Das wäre ja auch was. Gut. Wir haben ein weiteres Angebot für euch, deswegen an dieser Stelle nochmal Werbung. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, in den letzten Wochen haben Flo, Daniel und ich eine Schlafberatung bei Emma mitgemacht. Wir haben gelernt, optimaler Schlaf ist nicht nur wichtig für Profisportler, wie zum Beispiel Footballer und Fußballer, sondern auch für Otto-Normalverbraucher wie uns. Wir wurden ausgestattet mit einer neuen Matratze von Emma. Wir haben einen Schlaftracker bekommen. Wir haben ein Gehirnwellenmesser bekommen. Wir haben ein Schlaftagebuch ausgefüllt, sind auch immer wieder in persönlichen Gesprächen abgeholt worden. Ein Gruß an dieser Stelle nochmal von Theresa. Das war wirklich hochprofessionell. Wir haben alle eine Menge gelernt. Es ging um Atmung, um Herzfrequenz und nicht nur, das wussten wir vorher, Emma macht nicht nur gute, bequeme Matratzen, sondern bietet viel, viel mehr. Das haben wir jetzt abgeschlossen. Ich habe mich da, ich weiß nicht, wie es dir ging, Flo, sehr gut aufgehoben gefühlt und habe über meinen Schlafrhythmus eine Menge gelernt, außer dass er immer noch zu wenig ist. Wie ist es bei dir?
Kann ich mir gar nicht vorstellen bei dir, Kuschel. Du schläfst doch so gut. Also mich hat besonders die Themen rund um die Gesundheit interessiert, weil es sich immer weiter herausstellt, wie wichtig guter Schlaf ist für die Gesundheit und für das Wohlbefinden. Und deswegen liegt mir guter Schlaf sehr am Herzen und mich hat das begeistert, wie wir da durchgeführt worden sind und was wir darüber gelernt haben.
Und bei dir wissen wir, guter Schlaf ist wichtig, du musst vorschlafen, weil bald geht Frühstücksei wieder los. Mit Thursday Night Game und Monday Night Game und so weiter. Also ein vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Emma. Das ist wirklich empfehlenswert. Ihr solltet das, wenn ihr Probleme mit dem Schlaf habt, testen. Das Gute ist, wie immer könnt ihr auch Geld sparen und zwar unter der eingeblendeten URL www.emma-matratze.de/footballerei5 bekommt ihr mit dem Code footballerei5 nochmal 5% Rabatt on the top zu den ohnehin schon laufenden Rabattaktionen auf der Webseite. Lieben Gruß nochmal an dich, Theresa. Lass uns weitermachen und zwar mit den Broncos. Nathaniel, das ist ja mein absoluter Lieblingsname. Nathaniel Hackett ist da neuer Head Coach, 42. Auch sein Vater Paul Hackett war schon NFL-Coach, hat unter anderem 94 Joe Montana bei den 49ers gecoacht. Der war jetzt die letzten 3 Jahre in Green Bay, durfte mit Ole Rogers da Zusammenarbeit, nun sein erster Headcoaching-Job in der NFL, Schuhan. Er hat die letzten drei Jahre mit Rodgers zusammengearbeitet, nun darf er künftig mit Russell Wilson zusammenarbeiten. Das ist natürlich eine Adresse, eine Hausnummer. Sein Quarterback heißt nicht Kirk Cousins, nicht Daniel Jones, nicht Tua, sondern dann von Rodgers zu Russell Wilson. Das ist schon mal ein großer Vorteil für so einen neuen Headcoach, oder?
Ja, absolut, absolut. Und der ist ein geiler Typ. Also das ist ein High-Energy-Kerl, wenn du so ein bisschen dir so die Videos anschaust von ihm, die es ja im Netz gibt, auch privat mit der Familie und so. Das ist ein cooler Typ. Ja. Also ich habe mal geguckt, der hat Neurobiologie und Behavioral Studies studiert bei UC Davis. Der war Hip-Hop-Lehrer. Der hat Hip-Hop beigebracht, um Geld zu verdienen in der Uni. Also kann der auch einen Helikopter und sich auf den Kopf drehen. Also das ist ein ganz interessanter Kerl. Wie du schon sagtest, Paul Hackett, legendärer Coach, Offense Coordinator Chiefs bei den USC Trojans. Also auch eine Footballer-Familie. Der Typ, dem ist das in die Wiege gelegt worden. Und der ist natürlich, den ersten Schuss in der NFL hat er bekommen von einem nicht geringeren als John Gruden bei den Buccaneers 2006, 2007. Davor war er bei Stanford und bei UC Davis, seiner Alma Mater, als Linebacker-Coach. Witzigerweise fing der als Linebacker-Coach an. Und von über John Gruden ist er dann zu den Bills, dann nochmal ins College zurück, zur Syracuse University, alles in Buffalo oben. In Upstate New York. Dann ist er zu den Jaguars, bei den Packers und dann Broncos. Und wie du sagtest, einer seiner größten Verfechter und Fans ist niemand geringer als der komplizierte Aaron Rodgers, der also ihn auf alle Fälle super mag. Und er sagt, der war reif wie eine dicke Traube. Der musste ran jetzt an so einen Job. Seine Philosophie ist sicherlich eine, überhaupt sein Papa, Paul Hackett, wenn man sich ein bisschen auskennt, West Coast-Typ. West Coast Offense beim Packers mit LaFleur hat er dann diese RPO-Sachen und die Rodgers-Sachen gemacht. Ist ein Player-Coach, Play-Caller, smart, sehr analytisch und wie gesagt, wenn man den mal nutzt, mal die Zeit da draußen, schaut euch mal ein paar Videos von dem bei YouTube an. Echt eine coole Katze, der Typ und voll der High-Energy-Typ und deswegen haben die den sofort geliebt. Der sollte ja nochmal weg, ein anderes Interview machen. Ich weiß gar nicht, wo er hin sollte, aber das war eben so, dass er dann noch in Jacksonville, glaube ich, hatte er nochmal ein zweites Interview und dann haben die Broncos den gar nicht mehr gehen lassen. Die haben ihn dann, das siehst du auch in dem Video, dann haben sie gesagt, du, der verlässt hier diesen Raum nicht mehr. Wir machen ihm jetzt ein Angebot, weil was er nicht ausschlagen kann. Und der Rest ist Geschichte. Also Nathaniel Hackett, 42 Jahre, 13 Jahre NFL-Erfahrung. Wie gesagt, auch jemand, der schon seit längerem auf sehr prominenter Position bei Top-Teams gearbeitet hat und jetzt bei den Broncos anscheinend auch, wenn man ihn so beobachtet, tierisch motiviert ist, bei den Broncos anzufangen, ist ja auch eine geile Franchise und der Typ wird da Erfolg haben, bin ich mir ganz, ganz sicher.
Ja, ich glaube auch, dass Kutscher das ja auch schon angesprochen, nicht nur Russell Wilson, der hat auch im Vergleich zu anderen Headcoaches einen Kader, der normalerweise wird ein Headcoach halt nicht gehen gelassen, wenn ein Team so einen Kader hat. Aber der Kader war halt, vorher war da Drew Lock Quarterback, der vielleicht nicht unbedingt immer das Beste rausgeholt hat aus den offensiven Waffen, die Broncos ja eigentlich haben. Und jetzt ist es Russell Wilson und der wird schon eher wissen noch, wie er mit Cortland Sutton, Jerry Jeudy, Tim Patrick und auch mit den Running Backs, mit Javonte Williams und Melvin Gordon umgeht. Von daher ist die Situation nicht schlecht, allerdings ist die Division auch nicht ganz einfach, in die er da reinkommt. Aber ich glaube auch, dass Hackett zumindest gezeigt hat, dass er mit schwierigen Charakteren zurechtkommt. Zumindest das wissen wir, glaube ich, weil wer es so lange mit Aaron Rodgers auch aushält, auch egal wie talentiert er ist, so ganz knusper scheint er nicht zu sein. Von daher muss man da zumindest ganz gut auskommen mit den Leuten. Und ich glaube auch, dass er alles hat, zumindest bei den Broncos jetzt erstmal, um Erfolg zu haben in den ersten Jahren. Erfolg heißt dann ja nicht immer unbedingt, da muss jetzt sofort ein Super Bowl ran. Aber ich glaube, die Broncos wären schon sehr zufrieden, wenn sie mal wirklich wieder um die Playoff-Teilnahme spielen. Und das sollten sie mit Hackett und mit diesem Kader auf jeden Fall tun.
Als Hackett OC war in Jacksonville, durfte er mit Blake Bortles zusammenarbeiten. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal platziert haben. Und ich finde es auch ganz interessant, wenn man wieder in den Coaching-Staff reinschaut, Passing-Game-Coordinator und Quarterback-Coach, also der, der letztlich für Russell Wilson im 1:1 zuständig sein wird, ist Clint Kubiak. Und Kubiak, den Namen kennen wir auch alle, das ist der Sohn vom Ex-Denver-Headcoach Gary Kubiak. Also da die Kubiaks machen weiter in Denver. Und auch das finde ich noch interessant, Senior Defensive Assistant ist Dom Capers. Da wird unserem Stolle jetzt alles aus dem Gesicht fallen, weil er über Jahre immer wieder gerufen hat, Fire Capers. Der war vorher DC bei den Packers. Schuan. Don Capers, der wird auch noch sich unterhalten haben mit Nathaniel Hackett, der ja auch von den Packers kommt. Kubiak, die Familie spielt da auch mit rum. Also da sind so viele Football-Dynastien irgendwie aneinander rum. Jetzt bei den Broncos, das ist irre spannend, oder?
Ja, na, Gary Kubiak ist ja auch legendär im Bronco Country, der Papa von Clint Kubiak. Und du hast natürlich da viel, aber ich sehe das gar nicht so negativ. Dom Capers ist ein legendärer Defense-Coach. Der mag vielleicht an manchen Leuten nicht liegen, aber der ist unbestritten einer der schillerndsten Defensive-Koordinatoren im professionellen Football. Und das ist jemand, den man kennt, wenn man sich so ein bisschen in dieser Materie bewegt, wie ich. Und diese Leute um sich rum haben, ist natürlich, nochmal, ist Gold wert, wichtig. Ich glaube aber, dass auch ein Russell Wilson, der wird da auch sicherlich die Broncos mit ausgewählt haben, was er ja hat. Der hat ja da seine Dings gewaved, seine Trading Clause, weil eben auch ein Nathaniel Hackett, wenn jemand den beobachtet, wie er redet, der ist natürlich jemand, der mitreißt. Nochmal, High Energy Guy. Und der wird, ich glaube nicht, dass der sich da so rauszieht aus diesem One-on-One mit dem Quarterback. Ich gehe ganz, ganz doll davon aus, dass ein Nathaniel Hackett da auch ganz, ganz eng mit einem Russell Wilson arbeiten wird, dass der natürlich, der wirkt sehr hands-on und nicht so wie so ein Delegator, der Leute, der die Aufgaben weiter erreicht und dann sich zurücklehnt. Im Gegenteil, der Typ wird die Finger überall drin haben und der wirkt auch nicht sehr schüchtern in seiner Art. Das ist so jemand, der wird ausnutzen, dass da sehr viel Erfahrung im Raum ist, im Coaches-Raum, aber das ist die Nathaniel Hackett-Show, so kommt der rüber nach meinem Empfinden. Und das wird jemand sein, der wird dem Ding seinen Stempel aufdrücken, weil das ist mal ganz unter uns gesehen, ist das seine Chance seines Lebens. Und so wirkt er auch, wenn er da über die Broncos redet, über Bronco Country und Mile High Stadium. Das ist jemand, der das richtig lebt. Ja, und das ist jemand, der wird das lenken und machen.
Auch hier nochmal die Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Geht der Pfeil nach oben oder geht er nach unten? Weil, das muss man, finde ich, nochmal betonen, Remo hat es gesagt, die AFC West ist natürlich eine Horror-Division. Ne? Also du hast die Chiefs, du hast die Chargers mit Justin Herbert, du hast die Raiders jetzt mit Devonta Adams. Also jetzt mal einfach so zu sagen, Russell Wilson ist da, ein neuer Headcoach ist da, das wird schon besser werden, ist in der Division wahrscheinlich nicht ganz einfach.
Nee. Das stimmt. Also ich glaube, dass das Spiel an sich einfach besser werden wird von den Broncos. Ob es am Schluss so viel erfolgreicher wird, weiß ich auch nicht, weil ich glaube, keine Division ist so stark nächstes Jahr wie die AFC West und ist auch so stark verbessert wie die AFC West. Von daher ist es ein schwieriges Unterfangen, aber mit dem Kader auch nicht unmöglich, da trotzdem um die Playoffs zu spielen.
Ja, sehr, sehr, sehr undankbar, der Job eigentlich in dieser Division, aber am Ende des Tages wird es eine Steigerung geben. Und was bleibt ihnen denn auch anderes übrig? Am Ende des Tages wird es eben mit einem besseren Quarterback, mit besserem Umfeld, mit neuem Energy, High Energy Head Coach da drinne, da wird das sicherlich ja auf jeden Fall. Es kommt immer auf die Zielsetzung an. Was ist deine Zielsetzung? Ja, wenn du natürlich jetzt sagst, okay, wir wollen die Chiefs und die Chargers vom Thron stoßen und wären da jetzt die Nummer 1 in der Division, dann wird es natürlich, da muss man Realist sein, das wird vielleicht ein bisschen dauern, aber sie haben auf alle Fälle sich sehr viel bessere Karten jetzt gegeben und ich würde die nicht unterschätzen. Also ich denke mal, die sind auf dem Radar von allen Teams da als ein brandgefährliches Team nächstes Jahr.
Gut, wir wandern weiter zu den Buccaneers. Todd Bowles ist da, neuer Head Coach, ist 58. Er hat früher als Safety gespielt, ganz wichtige Info, an der Temple University, schon damals unter Bruce Arians. Also die kennen sich jetzt auch schon ein paar Jahrzehnte, ist im NFL-Draft 86 ungedraftet geblieben, unbeachtet geblieben, hat sich aber durchgebissen, den Super Bowl mit Washington gewonnen. 87 war auch nicht ganz unbeteiligt daran, hatte eine tragende Rolle in dieser Mannschaft, dann die Coaching-Karriere eingeschlagen, war schon mal Headcoach bei den Jets, das allerdings nicht sehr erfolgreich, nur 24 Siege in 64 Spielen und nun beerbt er Bruce Arians bei den Buccaneers. Super Bowl Champion ist er schon geworden, zum zweiten Mal als Trainer. Schuan, das ist wahrscheinlich die logische Konsequenz, dass sie den zum Headcoach machen und nicht Byron Leftwich, wenn man denn im eigenen Stall irgendwie nach einem Nachfolger sucht, oder?
Ja, der ist natürlich auch ein kerniger Typ. Todd Bowles gilt als ein super, super Defense-Coach und hat ja auch Credibility als knallharter Safety. Jemand, der auch dann als Redskin im Endeffekt retired ist als Spieler, der war ja ein Free Agent, ist dann sozusagen, hat sich, wie du sagtest, durchgebissen und hat eigentlich, denke ich mal, das Maximum aus seiner Spielerkarriere ausgeholt. Witzigerweise hat er ja seine NFL-Karriere nach seiner aktiven Karriere gar nicht als Coach begonnen, sondern als Player Personnel bei den Packers. Ja, der war von 95 bis 96 ein Executive, also ein Büro-Sesselpuper unter dem legendären Ron Wolf bei den Packers. Das muss man dazu sagen, weil der ist ein dreimaliger Super Bowl-Gewinner. Einmal als Spieler, als Coach und als Executive. Das ist auch ganz selten, dass jemand das erreicht. Und dann über das Morehouse College, Grambling State, ist er dann bei den Jets als DB-Coach 2000 dann endlich eingestiegen in das Big Business, Professional Football Business. Und ich denke, mit der Erfahrung bei den Browns, Cowboys, Dolphins, Eagles, Cardinals, Jets, seit 19 bei den Bucks unter Bruce Arians, seinem alten Mentor, und der hat wirklich diesen einen großen Mentor in seinem Leben. Das ist natürlich Erfahrung, die halt Byron Leftwich nicht hat, der ja unter diese jungen Wilden fällt, der Byron, der Leftwich, der auch ein super Quarterback war in der Liga. Aber es ist schon immer ein Unterschied, wenn du da so einen Veteran hast wie Todd Bowles im Haus, der jetzt ja seine zweite Chance kriegt. Ja, auch selten als Headcoach nochmal eine Chance zu kriegen. Ein anderer Kandidat, über den wir noch reden werden, hat ja seine dritte Chance mittlerweile. Aber das ist selten. Und dann auch als Afroamerikaner ist das natürlich eine coole Sache für ihn. Und ja, der hat jetzt natürlich mit diesem Kader, mit dem Goat aus dem Retirement zurück, hat er natürlich jetzt eine coole Mannschaft um sich rum. Und hoffentlich macht er das Beste draus. Aber der ist eine tolle Wahl gewesen, natürlich.
Ich glaube auch, dass Todd Bowles auch, als seine Zeit bei den Jets zu Ende gegangen ist, ich glaube, nicht unbedingt alles auf sein Konto ging bei den Jets. Also er hatte auch beispielsweise eine der schönsten Jets-Saisons, so doof es klingt, der in den letzten Jahrzehnten wahrscheinlich mit Ryan Fitzpatrick als Quarterback, als sie noch um den Playoffs-Einzug gekämpft haben, die Patriots geschlagen haben und am Schluss hat es trotzdem nicht gereicht. Aber auch da war er Head Coach. Ich mochte Todd Bowles schon als Head Coach bei den Jets. Ich glaube auch, dass er die richtige Wahl war, auch wenn man sich entscheidet, Leftwich, ja, aber willst du, wenn du Tom Brady als Quarterback hast, der quasi mehr oder weniger sein eigener Coordinator mit schon ist, willst du dem einen offensive-minded, jungen, wilden Headcoach, der sich beweisen will, da ranstellen oder jemanden, der erfahren ist und der sagt, mein Steckenpferd ist sowieso die Defense und außerdem Tom und auch Byron, ihr macht es schon zusammen, setzt ihr euch mal, klügelt da mal offensiv was aus, ich kümmere mich um die andere Seite des Balls, was in der Offensive abgeht, macht ihr schon. Ich glaube, der ist da gelassen genug und ruhig genug und kann auch mit den Charakteren umgehen. Von daher glaube ich auch, dass es eine gute und logische Wahl war. Und am Schluss muss man sagen, wahrscheinlich hat nie jemand in der NFL so viel für die Rooney Rule getan, ohne dass es, also der, für den hätte es die Rule nicht geben brauchen. Bruce Arians, der hatte schon immer irgendwie geguckt und hatte immer eigentlich einen diversen Coaching-Staff und hat sich da auch immer eingesetzt. Also muss man ihm auch zugute halten. Und jetzt hat der dafür seinen verdienten Ruheposten im Front Office, also wahrscheinlich mehr auf dem Golfplatz als im Office tatsächlich. Aber auch das hat er sich verdient.
Erklär mir nochmal bitte, Schuan, die Meldung gab es ja auch, dass Todd Bowles, der vorher Defensive Coordinator war, jetzt beerbt wird, und zwar von zwei Personen, die sich den Posten des Defensive Coordinators teilen. Das eine ist Casey Rogers und das andere ist Larry Foote, F-O-O-T-E, Foote, Foote, wie auch immer man ihn ausspricht. Wie funktioniert das denn in der Praxis, dass zwei Menschen sich einen Defensive Coordinator-Posten teilen?
Na gut, das ist nicht sehr typisch, also ist eher untypisch, was da passiert, aber das ist eben auch unter der Watch von Arians sind viele untypische Dinge passiert, die sehr positiv waren, wie auch die Frauen, die im Coaching-Staff sind bei ihm. Und dann wundert mich nicht, dass man sowas macht. Larry Foote ist eben ein Bekannter, wenn man sich damit beschäftigt, war ein sehr, sehr guter Linebacker, ich glaube bei den Steelers jahrelang. Und die werden das einteilen in Run-Game, Defensive Run-Game, Koordinator und Defensive Passing Game Koordinator. Da gibt es also bestimmte Ansätze, die du machen kannst, wo du so einen Job teilen kannst. Und dann hat jeder verschiedene Aufgaben, um die er sich kümmern muss. Aber ich glaube, dass die einfach neue Wege gehen. Und Todd Bowles im Endeffekt hat die Hosen an. Der wird sich drum kümmern und der wird dann im Endeffekt auch den Finger drauf haben, wie Remo sagte. Der wird eben die in der Offense machen lassen. Und die beiden Jungschen werden dann hochgezogen als die neuen Defensive Koordinatoren, die sich da eben dann diese Job teilen. Untypisch, kann man machen, muss man nicht machen. Ich tue mich auch schwer, das woanders noch zu sehen. Ich erinnere mich nicht, dass das ein anderes Team macht, aber du hast sehr wohl in der Defense mal einen DB-Coach, der dann gleichzeitig den Titel auch hat, Defense-Passing-Game-Koordinator, der dann die Offense auseinandernimmt und sich diese Ebene anschaut. Also das geht schon. Du kannst so einen Job schon einteilen. Untypisch, kann man aber machen.
Und zumal er ja auf einer Pressekonferenz auch gesagt hat, dass er erstmal das Play-Calling an sich übernehmen wird. Also das Defensive-Play-Calling, von daher wird es ja wahrscheinlich keine Unstimmigkeiten jetzt unbedingt geben. Und dann hast du am Schluss, hast du, wie Schuan gesagt hat, wahrscheinlich zwei, die für verschiedene Play-Callings zuständig sind und arbeiten dann so einen Spielplan halt zusammen mit Todd Bowles. Aber da Todd Bowles das Calling an sich übernehmen wird, sehe ich da jetzt erstmal keine großen Schwierigkeiten.
Also dadurch, dass es sich um die Buccaneers handelt, dadurch, dass Olle Brady von der Rente zurück aus der Rente gekommen ist quasi, also von seinem Rücktritt wieder zurückgetreten ist, spare ich mir jetzt mal die Frage, die Buccaneers Super Bowl Champion vor zwei Jahren in den Playoffs letztes Jahr, ob es da jetzt bergauf oder bergab geht, oder? Also das wird wahrscheinlich mindestens genauso erfolgreich sein wie jetzt zuletzt, oder? Wollt ihr da euch noch zu äußern? Oder geht das jetzt bergab mit Todd Bowles?
Ich glaube auch, die Buccaneers haben, anders als jetzt Hackett mit den Broncos, haben das Glück, glaube ich, mit ihrer Division. Weil weder Panthers, Falcons noch Saints sehe ich da gerade den Rang ablaufen. Egal, wer der Head Coach ist. Außer vielleicht, wenn Urban Meyer der Head Coach wäre, dann müsste man nochmal überlegen. Aber so sollten die zumindest also in die Playoffs problemlos wiederkommen eigentlich.
Ja, zu gut organisiert die Organisation, hat alles sehr viel Hand und Fuß, was sie machen. Und dadurch, dass das sozusagen ein fließender Übergang war im Coaching-Staff, wird sich da nicht viel ändern von der Ausrichtung der Mannschaft. Und von daher gehe ich schwer davon aus, wenn alle Sachen, die man kontrollieren kann, anständig laufen. Verletzungen kannst du nicht kontrollieren. Dinge, die Spieler machen in ihrer Freizeit, kannst du nicht kontrollieren in der NFL. Wenn das alles relativ smooth in der Offseason vonstatten geht, werden die auch wieder eine absolute Nummer sein, mit der du rechnen musst.
Kommen wir zu den Saints. Auch da hat, wie bei den Buccaneers, ein früherer Safety jetzt das Sagen, nämlich Dennis Allen, der ist 49, hat für Texas A&M als Safety gespielt, auch nicht gedraftet. war dann als Free Agent, ist er bei den Bills untergekommen, hat sich im Gegensatz zu Bowles aber nicht durchgesetzt, direkt Coaching-Laufbahn eingeschlagen. War schon Head Coach bei den Raiders, also du wirst den genau beobachtet haben, Schuhan, aber ähnlich unerfolgreich wie Bowles bei den Jets, nämlich nur 8 Siege aus 36 Spielen, war jetzt seit 2015 in New Orleans zuletzt Defensive Coordinator, ist also auch ein Intern, ist quasi in einer Franchise befördert worden. Also die beiden kann man ja schon ein bisschen vergleichen, sowohl was ihre Vergangenheit angeht, als auch jetzt ihren neuen Posten. Was hältst du von Dennis Allen, Schuhan?
Dennis Allen hatte ja damals von Hugh Jackson da den Job übernommen bei den Raiders, war da auch der Defensive Coordinator, glaube ich, davor bei ihm in irgendeiner Form, auf jeden Fall war der oder kam von den Broncos, aber der ist ein super Defensive Coach, das muss man ihm lassen, das ist er. Ich war jetzt nicht besonders beeindruckt von ihm als Head Coach 2012 bis 14 bei den Raiders, da war er nach meinem Empfinden eher so ein bisschen blass in seinem ganzen, wie er sich darstellt, der ist ja ein sehr blasser Typ, nicht ein sehr outgoing Typ, das ist eben ein sehr, ja, du siehst ihn ja an meiner Seitenlinie mit dem starren Blick. Und aber wahnsinniger, guter Defensive Coordinator. Und ich denke schon, dass der sich natürlich bei den Saints, der ist ja jetzt nicht das erste Mal bei den Saints, der war ja schon mal 2006 bis 10 Assistant D-Line und DB-Coach. Das ist so ein bisschen so seine zweite Heimat. Und dann wird er da sicherlich sich auskennen. Ist ein guter Defense-Mann. Also auch als Spieler, wie gesagt, damals bei den Texas A&M Aggies, bei der Wrecking Crew, wer sich da noch auskennt, das war so, hieß die Defense damals. Ich war überrascht zu lesen, dass er da Starting Safety war. Der sieht überhaupt nicht so aus, aber da kann man sich irren. Huh? Don't judge a book by its cover. Der Junge sieht nicht aus wie ein 1A College, Top College Defender, aber das war er. Sein Vater übrigens auch Star Linebacker gewesen bei Texas A&M und auch bei den Atlanta Falcons, also eine NFL-Familie. Da kommt er her. Und nochmal, super Defensive Coach, gilt als einer der Besten. Aber als Head Coach-Material muss man abwarten. Nochmal, sein erstes Rodeo war nicht so dolle. Jetzt muss man abwarten, ob er das bei einer Saints-Mannschaft, die ja auch sich so ein bisschen finden will. Defense ist knallhart und gut bei den Saints, schon immer. Das ist auch seine Handschrift, dafür ist er verantwortlich gewesen. Aber ich mache mir eben Gedanken um die andere Seite des Balls und besonders um die Quarterback-Position. Und ich bin mir nicht sicher, ob er das handeln kann. Weil er ja auch nicht so, auch ein bisschen blass aussah in seiner Zeit bei den Raiders.
Ich bin auch gespannt, wie er mit Charakteren umgeht. Also Jameis Winston sei dahingestellt. Ich glaube, viel spannender wird das Thema Michael Thomas sein, der zurückkommt, der aber auch, sagen wir mal, ein spezieller Charakter ist. Dem muss man, also wenn man erfolgreich spielen will, die Defense, glaube ich, auch wird kein Problem sein mit Dennis Allen als Head Coach. Fraglich wird nur, wie kann er mit der Offense umgehen? Ich meine, Sean Payton ist einer der Head Coaches, die, glaube ich, also die Cowboys wollen ja seit 25 Jahren gefühlt haben. Aus gutem Grund. Also Sean Payton hat aus Offenses öfter das Maximum rausgeholt als nicht. Und das müsste jetzt Allen halt irgendwie in die Fußstapfen muss man erstmal treten. Das sind große Fußstapfen, die da zu füllen sind. Dazu kommt halt, dass die Quarterback-Situation, obwohl ich glaube, dass Jameis Winston immer noch ein vernünftiger Starting-Quarterback in der NFL sein kann, gibt es da trotzdem, glaube ich, ein paar Fragezeichen, ob das alles so funktionieren kann und ob das Team überhaupt irgendwelche Punkte aufs Brett kriegt, ob er dann auch mit seinem Team natürlich einen Gameplan zusammenstellen kann, der reicht, um die Buccaneers zumindest ein bisschen zu ärgern.
Also Daumen hoch oder Daumen runter von dir, Remo?
Naja gut, die Saints waren jetzt letztes Jahr nicht sonderlich explosiv, sage ich mal. Von daher würde ich auch da sagen, ich schätze, das pendelt sich ein, das bleibt ungefähr, wie es war letztes Jahr.
Ich glaube, wir werden den Abgang von Peyton, den werden wir spüren. Das wird nicht so wie letztes Jahr, das wird auch nicht wie die letzten Jahre. Und nochmal, das ist die Angriffsseite, die mir Kopfschmerz bereitet.
Ich habe noch mal.
Aber fairerweise hatte letztes Jahr war quasi ja kein Quarterback da. Da musste, da haben wir gesehen auch, warum Taysom Hill jetzt offiziell auch wieder Tight End ist. Also wenn zumindest sollte Jameis Winston fit bleiben, hat er da zumindest die Option, glaube ich, mit Olave und jetzt Thomas, der zurückkommt, dass die Offense zumindest vom Personal sieht die ja schon mal besser aus.
Dafür ist Kamara, Sean nicht Payton zu vergessen. Weg.
Genau. Dazu ist Sean Payton weg. Vielleicht gleicht sich das dann so ein bisschen aus. Also ich glaube auch, dass man das spüren wird, aber vom Personal sieht es zumindest jetzt erstmal besser aus als letztes Jahr.
Noch eine Nachfrage an dich, Schuren, ich möchte ja auch was lernen. Beim Blick auf den Coaching-Staff der Saints ist mir aufgefallen, der neue O-Line-Coach der Saints ist Doug Marrone. Den kennen wir als Head-Coach von den Jaguars und von den Bills. Erklär mir mal, das ist ja jetzt nicht eine 1A-Coaching-Position, O-Line-Coach. Ist das Verzweiflung, also irgendwie drin zu bleiben im Game? Ich bin hier auch Assistenttrainer irgendwie oder Special, irgendwie für eine Special Unit halt zuständig. Oder ist das eine Koryphäe? Also das fand ich schon auffällig, dass so ein Head Coach jetzt nur in Anführungszeichen als O-Line Coach dann einen neuen Job antritt.
Na, grundsätzlich musst du ja wissen, jeder Coach war ja am Anfang ein Position Coach. Also es wird ja niemand als Head Coach geboren und sofort auf den Thron gehievt, sondern die haben ja alle irgendein Steckenpferd. Du bist immer als Coach, hast du eine bestimmte Position, wo du ein Experte drin bist. Das ist bei mir der Fall, wie bei anderen Teams. Ich mache sehr gerne Defensive Backs und Linebacker, aber mein Steckenpferd ist Defensive Backs. Und so wird das bei dem Offensive Line Coach Marrone auch sein. Der ist ja da fing er an. Das ist ein O-Line-Coach in der Vergangenheit gewesen und der sich dann hochgearbeitet hat. Dass der dann wieder zurückgeht zu seinem Steckenpferd und manche Coaches sehen das auch als eine Erlösung, wenn man mal aus diesem Head-Coaching Karussell rausgeht. Weil nochmal, das ist ein bisschen was anderes. Du bist eher ein Manager und ein Abteilungsleiter, als dass du ein Football-Coach bist. Und wenn du dich im Football um eine Position kümmern kannst und um nichts anderes und du bist auch noch ein Veteran-Coach, der rutscht ja auch in eine Pay-Scale durch seinen Status. Ich glaube, nach ein paar Jahren musst du so und so viel Geld verdienen auf dieser Position. Der wird gut verdient haben, der hat keinerlei finanzielle Nöte. Ist doch geil, wenn du im professionellen Football bleibst und dich dann nur um eine Position kümmern musst und nicht mehr diesen Kopfschmerz hast. Also ich glaube, das ist keine Herabstellung, sondern ich glaube, da ist der sehr dankbar, dass er im Profifootball bleiben kann und auch mal ein bisschen entspannter sich um eine Positionsgruppe kümmern kann. Und da gibt's viele, die das machen. Cunningham, legendärer O-Line-Coach, der war auch mal Headcoach bei den Raiders. Die haben alle mal diesen Taste, diesen Geschmack eines Headcoaches genossen, waren minder oder mehr erfolgreich da drin. Aber sehr oft siehst du, dass sie zurückgehen auf ihre angestammte Position und das dann auch genießen. Also ich denke mal, erstmal für die Saints ist das super, diese so einen erfahrenen O-Line-Coach zu haben. Und wenn der auch noch Head-Coach-Erfahrung hat, selbe Kerbe, über die wir schon die ganze Zeit reden, das ist natürlich ein Boost an Informationen und Experience, die jetzt natürlich auch ein Dennis Allen weitlich ausnutzen wird als Head-Coach und sich da natürlich Tipps und Tricks holt.
Wir springen zu den Texans. Lovie Smith ist da, neuer Headcoach, ist gestern 64 geworden. Du wirst uns ja sicherlich zuschauen. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Ich hatte dir eine WhatsApp geschrieben an dieser Stelle, nachträglich zum Geburtstag. Ist auch also lange, lange, lange schon in der NFL unterwegs, war auch schon zweimal Headcoach, lange Jahre bei den Bears, 2 Jahre bei den Buccaneers, stand auch schon zweimal im Super Bowl mit den Rams. Und mit den Bears, beide aber verloren. Zuletzt DC in Houston ist also auch intern aufgerückt. Das wirkt, Schuan, aber eher wie eine Übergangslösung, Lovie Smith. Oder siehst du den als einen, der jetzt wirklich ein Davis Mills und wie sie alle heißen, die nächsten Jahre betreuen wird?
Ich glaube und hoffe, dass er nicht eine Übergangslösung ist. Also die Houston Texans sind eine Organisation, die nicht da... Die sind einfach nicht funktionabel. Haben ein Problem mit ihrem administrativen Head, den sie haben, der sich um so eine Sachen kümmert. Wenn wir alle wissen, dass der Hauptkandidat für den Head-Coaching-Job Josh McCain, Ersatz-Quarterback war.
Josh McCown,
Josh McCown, der noch nie Coach war in der NFL, der Highschool-Football-Coach hat, dann, wenn das der hotteste Kandidat war, den sie seit mehreren Jahren anheuern wollen, dann und alle den Kopf schütteln und sagen, wie sie darauf kommen, der ja eigentlich nur den Vorteil hat, dass er eben diesen Jack Easterby kennt, der ja da sozusagen der, ja, der fing bei den Patriots damals an als Counsel, hat die Bible Study angeführt bei den Patriots. Der Typ hat sich hochgearbeitet als so ein Berater, ist dann von den Patriots hoch weg zu den Texans, ist im Ohr vom Owner Cal McNair, und der Typ ist so die Schattenregierung bei den Texans und ist nach meinem Empfinden in keinster Weise qualifiziert, in irgendeiner Hinsicht da Entscheidungen sportlicher Natur zu fällen. Das macht er aber seit Jahren. Und ich glaube, für alle Texans-Fans, ich hoffe, dass der Lovie Smith nicht nur ein Ersatz ist, um Kate McCown da so ein bisschen Luft zu geben, dass der dann irgendwann, oder Josh McCown, dass der dann da sozusagen reingeht und das übernimmt. Lovie Smith kriegt seine dritte Chance. Sehr selten, dass man drei Chancen als Head Coach bekommt. Da gebe ich dir recht, dass das sehr, sehr überhastet wirkte, weil der natürlich sicherlich nicht die erste Wahl war für sie. Aber der ist natürlich ein wahnsinnig erfahrener Coach. Tony Dungy, Disciple, also jemand, der von dem gelernt hat, mit Mike Martz, offensichtlich ja auch, wenn man sich auskennt im Football, eine Offense-Koryphäe bei den Rams gewesen. Und der Typ ist ist einer der ersten afroamerikanischen Coaches gewesen. Der hat ja mit Tony Dungy den 2-7er Super Bowl als Bears Head Coach angeführt. Und Dungy war bei den Colts Head Coach. Das war der erste Super Bowl mit zwei afroamerikanischen Head Coaches. Ja. Und das war, also der hat Geschichte geschrieben, der Coach. Und Lovie Smith hat auch bei den Bears, nach meinem Empfinden, in seiner Tenure da als 2004 bis 2012, hat er super Arbeit geleistet. Ich muss überlegen, die haben den bei den Bears mit einem 10-6-Rekord gefeuert. Ja, also was ja unerhört ist eigentlich. Und dann ist er ja dann zum Buccaneers, und es hängt ihm eben dieser kurze Stint bei den Illinois, bei der University of Illinois an. Da war er jetzt von 16 bis 20 und da war er eben nicht sehr erfolgreich. Deswegen hat man da so ein bisschen, ja, lässt man kein gutes Haar an ihm. Aber Lovie Smith ist ein tierisch erfahrener Coach, 12 Jahre Head Coach, vier Jahre Koordinator. Ja, der war über Wisconsin, der hat ja College und alles durch, Buccaneers, Rams, Bears, Texans. Ich glaube, das ist eine gute Wahl für die Texans. John Cooper, legendärer Coach, ist in seinem Coaching-Tree. Bill Curry, da sind also das Who is Who des Footballs. Für mich ist das ein super Football-Coach, und ich glaube, die Texans können froh sein, dass sie nicht den anderen bekommen haben. Meine Meinung.
ja, würde ich mitgehen. Also ich finde Lovie Smith an sich auch nicht schlecht. Ich finde die ganze Umgebung, was da bei den Texans abgelaufen ist, aber zu diesem Hire, nicht nur wegen Josh McCown, auch David Culley, dem wurde meiner Meinung nach völlig unrecht getan, dem armen Mann, weil der wurde letztes Jahr eingestellt und da haben viele schon gedacht, ja gut, ist ein Übergangscoach, aber die Texans waren so viel besser, als jeder von uns, glaube ich, gedacht hätte vor der Saison. Ja. Also sowohl, wie sie gespielt haben, als auch record-wise. Und dass du dann in einem Jahr, das ja immer noch ein Übergangsjahr ist, das erwartet ja niemand von den Texans irgendwas. Und das auch zu Recht, also ich glaube, die haben ein paar Moves gemacht, die gut waren. Ich glaube, der Kader ist auch verbessert. Und sie sind sicherlich, sieht es nicht mehr so aus wie so ein Kader aus der zweiten oder dritten Liga, was ja letzte Saison tatsächlich vor der Saison man denken konnte. Und dass man dann sagt, David Culley war schön, war auch viel besser, als wir alle gedacht haben. Aber komm, lass mal stecken. Tschüss. Und by the way, auch die ganzen Guarantees, die du gekriegt hast, da hatten wir so eine Klausel, die müssen wir dir auch nicht zahlen, also bye bye. Und dann nimmst du, also hätte ich verstanden, wenn sie jetzt irgendwie Byron Leftwich oder irgendwie so einen heißen Namen, heißen Jungen, den alle haben wollten, wenn sie den an Land gezogen hätten. Ich glaube nicht, dass Lovie Smith, und nochmal, ich glaube auch, dass er ein verdienter Head Coach, der spätestens also bei den Bears ja gezeigt hat, dass er es kann. Aber ich glaube nicht, dass er jetzt sich nicht retten konnte vor Angeboten, vor Head Coaching Angeboten. Von daher alles ein bisschen suspekt. Ich bin, hoffe auch, dass Lovie Smith keine Übergangslösung ist, weil das wäre, abgesehen davon, dass es scheiße wäre von der Organisation, wäre es auch absolut merkwürdig, weil warum lässt du dann David Culley gehen? Das macht die ganze Sache noch merkwürdiger.
Aber, also es ist bei den Texans wahrscheinlich so wie bei den Jaguars, es kann eigentlich nur besser werden. Wir haben noch einen, und zwar bei den Bears. Da müsst ihr mir jetzt mal helfen. Ich traue mich nicht so richtig, den auszusprechen mit meinem Aussprach-Tourette. Matt Eberfluss? Fluss.
Matt Eberfluss.
Fluss. Ja. Richtig schön Alman, ja? Matt Eberfluss. Ja. Gut, ja. Wenn ihr das so wollt, dann kriegt ihr das. Matt Eberfluss ist da jetzt der neue Headcoach.
Noch Matthias Eberfluss.
Genau. 52 letzten vier Jahre DC bei den Colts. Der hat es halt geschafft, weil er auch selbst als Linebacker gespielt hat. Schuhan, da wirst du mir recht geben. Das ist natürlich immer hilfreich, wenn man sich auch so ein bisschen in die Position hereindenken kann, die Colts aus einer miesen Defense zu einer Top-Unit zu machen. Nun bekommt er die Chance, das auf größerer Bühne zu zeigen bei den Bears, die traditionell auch für eine gute Defense stehen. Wie bewertest du diesen Move, ihn zum Headcoach zu machen?
Ja, ich finde den gut. Erstmal, weil er eine geile Geschichte hat, wie gesagt, Linebacker bei Toledo als Walk-on zum All-League, All-Conference Linebacker. Das ist also so eine legendäre Geschichte bei ihm. Der hat ja auf ein Full Scholarship bei Kent State verzichtet, um als Walk-on bei Toledo Linebacker zu spielen. Also das ist so ein ganz toller, so ein Wadenbeißer. Und der ist ein geiler Typ, wenn man da mal so ein bisschen nachschaut. Der hat unter Nick Saban gespielt, Gary Pinkel ist auch einer ganz bekannter Coach, komischer Name, aber so heißt er, genau wie Dean Pease. Also der hat unter sehr coolen Leuten gearbeitet. Nick Saban ganz früh noch als Toledo Head Coach, da war er Spieler von ihm. Das war ganz am Anfang. Cleveland Browns, Dallas Cowboys, da hat er natürlich by the way, mit Rob Ryan zusammengearbeitet, mit Monty Kiffin, Rod Marinelli, Tony Dungy. Das sind ja alles Legenden und unter diesen Jungs und hat er gelernt. Und geile Geschichte, weil da schießt sich der Kreis. Der war ja damals vorgesehen bei Indianapolis, als Josh McDaniels Headcoach werden sollte, sollte das sein DC werden. Matt Eberflus sollte sein DC werden. Dann haut der ab, der McDaniels, und nimmt den Job nicht an. Und Frank Reich hat ihn übernommen in Indianapolis damals, als in der Position, obwohl die sich überhaupt nicht kannten. Ganz selten in der NFL, dass ein Headcoach sich das traut, jemanden, den er nicht kennt, auf so einer Position zu halten. Und der Eberfluss, wenn du das schaust, ist ein absoluter Defense-Mann und der hat ja so ein ganz coole Stories dahinter. Seine Defense gilt als relativ simpel, aber als unheimlich effektiv und der folgt diesem Prinzip des M&M-Prinzip, Motor und Mean, ja, also sehr simpel. Der hat auch das Prinzip der Hits. Ja, Hustle, Intensity, Takeaways und Smart Players. Das ist Hits, das hat er auf T-Shirts. Das ist so ein echter strenger Hund, gilt aber dann zu Hause und weg vom Footballplatz als unheimlich nahbar. Du kannst mit ihm reden, aber wenn der aufs Feld geht, das ist wie Jekyll und Hyde, dann ist der Typ wahnsinnig. Und Effort ist eben ganz wichtig, also zum Ballrennen. Das hat er übernommen von sehr, sehr guten Trainern wie Monty Kiffin und anderen. Und da geht es so weit, dass sie schauen, ob ein Spieler auf Video sein Tempo verändert. Wenn der joggt und dann schneller wird, um den Tackle zu machen, dann gilt das als Loafing. Also das ist so ein Konzept, das er erarbeitet hat. Und die schauen darauf, dass du 100% rennst vom Anfang des Plays bis zur Whistle. Und da gibt's ganz coole Videos über ihn, wie er darüber redet, über dieses Prinzip. Und ja, du siehst ja in Indianapolis, was die Defense da leistet und geleistet hat unter seiner Leitung. Und wie gesagt, das war jemand, der gilt höchst angesehen und gilt als ein Mann, der jetzt reif war, das zu übernehmen. Beim Bears als Defense-minded muss man überlegen, da sind andere Probleme in der Offense, besonders mit dem Quarterback. Aber ich glaube, der Typ hat's drauf und er hat eben also gilt als jemand, der ready to go ist.
Ich bin ein bisschen drauf gestoßen, auch Defensive Coordinator, wenn du jetzt letztes Jahr hochgedraftet bist, noch um deinen vermeintlichen Cornerstone Quarterback, Franchise Quarterback zu nehmen. der sicherlich unter der Führung von Matt Nagy, der wiederum eigentlich ein offensive-minded Coach ist, jetzt nicht unbedingt den Schritt machen konnte, den man sich erhofft hat. Auf der anderen Seite haben sie jetzt den Draft auch schon hinter sich und auch da haben sie jetzt nicht allzu viel getan, um Justin Fields das Leben zu erleichtern. Also die Bears haben meiner Meinung nach mit den schlechtesten Kader aktuell in der NFL jetzt auf dem Papier. Haben auch in der Defense mit Khalil Mack und Cornerstone getradet. Trotzdem mache ich mir um die Defense, erstens wegen Matt Eberflus und zweitens generell Chicago Defense, muss man sich keine großen Sorgen machen. Was spannend ist an Eberflus, ist, glaube ich, der OC, den er mitgebracht hat, quasi. Also er hat Luke Getsy mitgebracht von der ehemalige Quarterbacks-Coach und Passing-Game-Koordinator der Packers. Also auch der hat mit Rodgers und Matt LaFleur da in den letzten Jahren ja eine Offensive betreut, die ganz gut funktioniert hat. Und bin mal gespannt, ob der aus Justin Fields ein bisschen noch was rauskitzeln kann, wobei auch der genauso wie Justin Fields halt das Problem hat, dass das Personal in Chicago für einen jungen Quarterback jetzt nicht unbedingt das Beste ist. Und auch im Draft haben sie da, also die hatten zwei Receiver, glaube ich, im Kader vom Draft, die einen Snap gespielt hatten bisher. Von daher, Allen Robinson haben sie gehen lassen. Ich weiß nicht.
Daumen hoch oder Daumen runter von dir, Remo?
Na, ich hoffe, sie haben mit Eberflus vorher gesprochen und der ist begeistert von Justin Fields, weil wenn sie jetzt jemanden geholt haben, der kein Fan von Justin Fields ist, dann wird es in den nächsten Jahren wieder schwer. Ich glaube, Daumen runter, nicht wegen Eberflus, aber wegen des Kaders leider.
Schon?
Ja, ich denke mal, vielleicht Daumen parallel. Weil ich glaube, jetzt durch den, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass die jetzt einen Defense-Coach haben, weil vielleicht haben sie auch einfach zu sehr um die Ecke gedacht bei Justin Fields. Lass den Jungen doch einfach spielen. Ich meine, vielleicht ist das ja mal so ein Befreiungsschlag für den. Klar, die Waffen hat er jetzt nicht. Da hätte man auch sicherlich diese Needs adressieren müssen in der Draft. Da gebe ich dir recht. Habe ich auch kritisiert in den anderen Sendungen, die wir hatten. Aber grundsätzlich, glaube ich mal, ist das vielleicht auch eine entspanntere Sache. Matt Nagy war mir auch tierisch ängstlich am Anfang dann, als er gedraftet wurde. Und der wird erstmal sitzen. Und dann wurde da auch rumgeeiert. Ja, und am Ende des Tages was haben sie denn dann gemacht? Gar nichts. Ja, ich denke mal, ist jetzt, lass den Jungen spielen. Trevor Lawrence hat es auch nicht geschadet, dass er nur auf dem Steißbein saß in Jacksonville. Lass ihn aufs Feld, lass ihn spielen und mit einer geilen Defense kommst du tierisch weit. Laufspiel, gute Defense und da kommst du in der NFL schon richtig weit. Ja, und lass uns da mal einfach mal Zeit ins Land ziehen. Das wird ein bisschen dauern und die werden in der Offense sicherlich kein Baum ausreißen, aber in der Defense werden die knuffig werden, das kann ich euch garantieren und dann schauen wir mal, was das hilft.
Ja, mir tut's nur leid um meinen Freund Justin Fields. Bin immer noch großer Fan und hätte mir da ein bisschen mehr Unterstützung gewünscht. Aber das kann gegebenenfalls kann ja noch was kommen.
Sven Christiansen hat ihn jetzt auf jeden Fall als der Eberfluss Mattes bezeichnet. Das finde ich ganz gut. Dabei könnten wir, finde ich, bleiben. Der Eberfluss. Super. Bei Twitch habe ich gelesen, heute Sondersendung und so weiter, aber man hört euch auch gerne zu. Ich finde es auch super, dass wir uns für dieses Thema die Zeit genommen haben. Ich persönlich habe eine Menge gelernt und sage daher vielen Dank an euch beiden und bin mehr denn je gespannt, welcher der neuen Head Coaches, wie gesagt, fast ein Drittel aller NFL-Teams haben ihre Head Coaches ausgetauscht, das finde ich schon eine ganze Menge, was die denn so zustande bringen. Remo.
Ja, ich auch. Also ich bin, die Voraussetzungen sind halt auch bei allen echt unterschiedlich. Ich bin sehr gespannt bei diesem Jahr, wer da alles. Ich habe ein besonderes Auge auf Mike McDaniel einfach, der ist mir ein bisschen ans Herz gewachsen.
Und Schuhan wahrscheinlich auf Josh McDaniels bei den Raiders, oder?
Absolut. Absolut. Ich hoffe, dass der Junge abliefert und jetzt mal erwachsen geworden ist und jetzt da mal wirklich ein Headcoach wird und nicht da so eine Kleinkriege führt mit irgendwelchen Spielern. Aber es ist schön, 10 neue Coaches, super, kann man sich dann genau das anschauen und dann zurückdenken an unsere Sendung von heute und sagen, okay, da haben wir recht gehabt oder nicht.
Ja, mal gucken. In 4 Monaten geht's auch schon wieder los. Ist gar nicht mehr lang. Und Schuhan, für dich an dieser Stelle nochmal die Empfehlung, wer sich Live-Football angucken will, geilen Live-Football, gecoacht von Coach Schuhan Fatah, da müsst ihr nicht mehr so lange warten. Die GFL knallt wieder los gegen ja, die
aber auch Berlin da, Rebels. Schuhan, ne, du weißt, Berlin, hohe Erwartungen immer. Also Berlin absolute Titelstadt. Also
schickst du die Klasse, oder?
Erzählst du dem, der hier groß geworden ist. Und,
naja.
Das ist mir bewusst. Ja, Title Town.
Erstmal Relegation gegen den HSV.
Genau.
Gut. Also vielen Dank an euch beiden. Danke an dir, Flo. An dich, Flo, in der Technik. Danke an alle Mods. Danke an alle Zuhörer. Und ihr weißt, das Wichtigste, Remo, ist es nicht ganz gelungen. Bleibt gesund. Bis nächste Woche. Ciao.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal in der Footballerei.